Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zu Tischlein Deck Dich, Ausgabe Nummer 106. Ich bin Simon Worbis am Mikrofon, melde mich hier gehorsam zum Dienst am Hörer, will euch massieren, meine massierten Gedanken und Gefühle einflößen. Und so also wollen wir heute uns dialektisch bearbeiten. Hörer und Sprecher gehören immer zusammengedacht. Ich mache kurz mal das Fenster zu, ja? Ja, herzlich willkommen. Wir waren stehen geblieben, gestern erst, bei Folge 105, wo ich die große Transformation ankündigte. In Richtung auf die Liebe wollte ich wieder einschwenken, an diesem Scheideweg schon wieder diese Abzweigung nehmen und dieses ekstatische Gefühl wiederum zu fühlen, sich in die holden Gewässer der Liebe gleiten zu lassen und dort einige Schwimmzüge zu tun, die einen so verwandeln und verzaubern, sobald man da mal eingetaucht ist, in diesen Mischmasch an zarten, zärtlichen Empfindungen und so einer Wonne, die einen überströmt, sobald man nur die Haut des Geliebten berührt oder auch nur an sie denkt. Diese Wärme der Haut, dieses Aussehen der Ohrläppchen, diese partiellen Organe oder kleinen hervorstechenden Merkmale am Körper, die einen so in den Bann ziehen, jedes Mal um mal um mal. Für heute, denke ich aber, machen wir wiederum den Exkurs, fahren wir einen Zickzackkurs hier und lieber wieder weg von der Liebe. Ne? Ich denke eben in großen Zeitabständen, wie ich da sagte, dass ich auf jeden Fall dieses halbe Jahr jetzt voll dem Thema widmen muss. Und ja, so sagte ich also. Und deshalb können wir uns jetzt am Anfang ja durchaus noch ein bisschen Gemütlichkeit zugestehen, ein bisschen Langsamkeit verordnen und zu sagen, wie bei der Liebe ist es ja so schön, wenn man das langsam zelebriert, das Vorspiel auch so ausdehnt und nicht immer so reduktionistisch ist, zur Sache zu kommen und so weiter. Und deshalb hier zum Beginn kann ich genau das vorlesen, was so schön war, schon vor zwei, drei Folgen, Heinrich Heine. Ja, wunderbar, dieses Büchlein hier. Ein Wintermärchen. Deutschland, ein Wintermärchen. Nun, liebe Leute, ich erzähle euch mal von Deutschland, ja. So erzählt Heine also, als jemand, der damals ja in Frankreich lebte, in Paris. So fühle eben auch ich mich geprägt und gebildet durch die südliche Sonne, die südamerikanische, wo ich ja immerhin 6 Jahre wohnte in meiner Jugend. Und so fühle ich das ebenso, dass man, wenn man auf Deutschland blickt, da zurückkehrt und einen Blick auf dieses dunstige, neblige Land wirft und nicht richtig verstehen kann, was für Gefühle einen da überkommen. Deshalb schlagen wir lieber bei Heine nach. Kaput 3. Wir hatten es gerade von der Zensur und so weiter und von der Revolution hieß es auch. Das fand ich auch so schön, dieser Beischlaf zwischen Europa und der Vernunft oder dem Genius. Die Jungfer Europa ist verlobt mit dem schönen Geniusse der Freiheit. Sie liegen einander im Arm. Sie schwelgen im ersten Kusse. Und fehlt der Pfaffensegen dabei, die Ehe wird gültig nicht minder. Es lebe Bräutigam und Braut und ihre zukünftigen Kinder. Diese Braut und der Bräutigam sind also dieser Kontinent Europa, dieser geografische Ort und der Geniusse der Freiheit, die Idee der Freiheit, Brüderlichkeit, Gleichheit, die damals explodierte. 1789, die sich damals Bahn brach und ihren Weg bahnte und so hohe Wellen schlug nach ganz Europa, dass Heine also hier davon träumt, jawohl, diese Idee wird noch den ganzen Kontinent befruchten und auch diese edlen Ziele und Ideale der Revolution in Frankreich erstmal zu Ende führen, wo es ja zu der Zeit auch noch nicht vervollständigt war, wie auch heute nicht, aber immerhin war man da schon weiter als in Deutschland, wie auch heute in Frankreich. Immerhin nicht diese extreme Ungleichheit in der Einkommensverteilung existiert wie in Deutschland. Also immerhin, ja, irgendwie sehen sie uns voraus. Aber was ich dann sagte letztes Mal, die russische Revolution ist eines dieser Kinder, von dem Heine hier also schon 1844 schrieb, was er vorausahnte. Ja, die werden zukünftig noch weitere Kinder zeugen, dass dann so wenige würden und die Westeuropäer da so verschlafen, mickrig in ihren geistigen Anstrengungen und impotent in ihren praktischen Versuchen sein würden. Das konnte er ja nicht wissen. Aber immerhin die Russen, die Sowjets haben es ja gemacht, mal eine schöne Idee auf diesen Kontinent gepflanzt und mal geschaut, wie sieht die dann aus, wenn man sie ein paar Jahre, Jahrzehnte wachsen lässt und schön gießt. Und das war ja schon ganz ordentlich. Deshalb schob ich das da ein. Es leben ihre zukünftigen Kinder, wie die russische Revolution. Aber jetzt hier weiter bei Kaput 3. Zu Aachen im alten Dome liegt Carolus Magnus begraben. Man muss ihn nicht verwechseln mit Karl Mayer, der lebt in Schwaben. Ich möchte nicht tot und begraben sein, als Kaiser zu Aachen im Dome. Weit lieber lebt ich als kleinster Poet, zu Stuckert am Neckarstrome. Zu Aachen langweilen sich auf der Straß, die Hunde, sie flehen untertänig. Gib uns ein Fußtritt, o Fremdling, das wird vielleicht uns zerstreuen ein wenig. Ich bin in diesem langweiligen Nest ein Stündchen herumgeschlendert, sah wieder preußisches Militär, hat sich nicht sehr verändert. Es sind die grauen Mäntel noch mit dem hohen roten Kragen. Das Rot bedeutet Franzosenblut, sang Körner in früheren Tagen. Noch immer das hölzern pedantische Volk, noch immer ein rechter Winkel in jeder Bewegung und im Gesicht, der eingefrorene Dünkel. Sie stelzten noch immer so steif herum, so kerzengerade geschniegelt, als hätten sie verschluckt den Stock, womit man sie einst geprügelt. Ja, ganz verschwand die Fuchtel nie, sie tragen sie jetzt im Innern. Das trauliche Du wird immer noch an das alte Er erinnern. Das finde ich interessant hier, was meint er da? Ist ja so ein bisschen altertümliche Sprache zu sagen, hat er denn gut gespeist? Meint er das irgendwie, dass da diese Transformation in der Sprache gab, dass diese Rede in dritter Person dann weniger benutzt wurde? Aber, ja, nicht mehr ganz rauszulesen, aber sehr wunderbar ein rechter Winkel, so wie ja auch meine Freundin mal sagte, dass die Deutschen so quadratisch sind und der eingefrorene Dünkel den Stock verschluckt, womit man uns geprügelt hat. Ja. Dann weiter. Der lange Schnurrbart ist eigentlich nur des Zopftums neuere Phase. Der Zopf, der ehemals hinten hing, der hängt jetzt unter der Nase. Nicht übel gefiel mir das neue Kostüm. Der Reuter, das muss ich loben, besonders die Pickelhaube, den Helm mit der stählernen Spitze nach oben. Das ist so rittertümlich und mahnt an der Vorzeit holde Romantik, an die Burgfrau Johanna von Montfaucon, an den freien Herrn Fouquet, Uhland, Tieck. Das mahnt an das Mittelalter so schön, an Edelknechte und Knappen, die in dem Herzen getragen die Treu und auf dem Hintern ein Wappen. Auf dem Hintern. Das mahnt an Kreuzzug und Turnei, an Minne und frommes Dienen, an die ungedruckte Glaubenszeit, wo noch keine Zeitung erschienen. Ja, ja, der Helm gefällt mir, erzeugt vom allerhöchsten Witze. Ein königlicher Einfall war's. Es fehlt nicht die Pointe, die Spitze. Nur fürcht ich, wenn ein Gewitter entsteht, zieht leicht so eine Spitze herab auf euer romantisches Haupt, des Himmels modernste Blitze. Zu Aachen auf dem Posthausschild sah ich den Vogel wieder, der mir so tief verhasst, voll Gift, schaute er auf mich nieder. Du hässlicher Vogel, wirst du einst mir in die Hände fallen, so rupfe ich dir die Federn aus und hacke dir ab die Krallen. Du sollst mir dann in luft'ger Höhe auf einer Stange sitzen und ich rufe zum lustigen Schießen herbei die rheinischen Vogelschützen. Wer mir den Vogel herunterschießt, mit Zepter und Krone belehn ich den wackern Mann. Wir blasen Tusch und rufen, es lebe der König. Tja, das ist dieser Vogel, das Symbol Deutschlands, der deutsche Adler. Denke ich mal, kann sich ja auch nicht sicher sagen, ob das schon damals das Nationalsymbol war. Wunderbar, dass man den einfach abschießen muss. Diese alte Identifikation mit der Nation und dem die Federn rupfen, die Krallen abhacken. Ja. Das, ja, wunderbar. Kaputt 4. Zu Köln kam ich spät abends an. Da hörte ich rauschen den Rheinfluss. Da fächelte mich schon deutsche Luft. Da fühlte ich ihren Einfluss auf meinen Appetit. Ich aß dort Eierkuchen mit Schinken und da er sehr gesalzen war, musste ich auch Rheinwein trinken. Der Rheinwein glänzt noch immer wie Gold im grünen Römerglase. Und trinkst du etwelche Schoppen zu viel, so steigt er dir in die Nase. In die Nase steigt ein Prickeln so süß, man kann sich vor Wonne nicht lassen. Es trieb mich hinaus in die dämmernde Nacht, in die widerhallenden Gassen. Die steinernen Häuser schauten mich an, als wollten sie mir berichten, Legenden aus altverschollener Zeit, der heiligen Stadt Köln Geschichten. Ja, hier hat einst die Klerisei ihr frommes Wesen getrieben, hier haben die Dunkelmänner geherrscht, die Ulrich von Hutten beschrieben. Der Kankern des Mittelalters ward hier getanzt von Nonnen und Mönchen. Hier schrieb Hochstraten, der Menzel von Köln, die giftigen Denunziationchen. Die Flamme des Scheiterhaufens hat hier Bücher und Menschen verschlungen. Die Glocken wurden geläutet dabei und Kyrie Eleison gesungen. Dummheit und Bosheit buhlten hier gleich Hunden auf freier Gasse. Die Enkelbrut erkennt man noch heut an ihrem Glaubenshasse. Doch siehe dort im Mondschein den kolossalen Gesellen. Er ragt verteufelt schwarz empor. Das ist der Dom von Köln. Er sollte des Geistes Bastille sein. Und die listigen Römlinge dachten, in diesem Riesenkerker wird die deutsche Vernunft verschmachten. Da kam der Luther und er hat sein großes Halt gesprochen. Seit jenem Tage blieb der Bau des Domes unterbrochen. Er ward nicht vollendet und das ist gut, denn eben die Nichtvollendung macht ihn zum Denkmal von Deutschlands Kraft und protestantischer Sendung. Ihr armen Schelme vom Domverein, ihr wollt mit schwachen Händen fortsetzen das unterbrochene Werk und die alte Zwingburg vollenden. O törichter Wahn, vergebens wird geschüttelt der Klingelbeutel, gebettelt bei Ketzern und Juden sogar, ist alles fruchtlos und eitel. Vergebens wird der große Franz Liszt zum Besten des Doms musizieren, und ein talentvoller König wird vergebens deklamieren. Er wird nicht vollendet, der Kölner Dom, obgleich die Narren in Schwaben zu seinem Fortbau ein ganzes Schiff voll Steine gesendet haben. Er wird nicht vollendet, trotz allem Geschrei der Raben und der Eulen, die altertümlich gesinnt so gern in hohen Kirchtürmen weilen. Ja, kommen wird die Zeit sogar, wo man, statt ihn zu vollenden, die inneren Räume zu einem Stall für Pferde wird verwenden. Und wird der Dom ein Pferdestall, was sollen wir dann beginnen? Mit den heiligen drei Königen, die da ruhen, im Tabernakel da drinnen? So höre ich Fragen, doch brauchen wir uns in unserer Zeit zu genieren? Die heiligen drei Könige aus Morgenland, sie können woanders logieren. Folgt meinem Rat und steckt sie hinein in jene drei Körbe von Eisen, die hoch zu Münster hängen am Turm, der Sankt Lamberti geheißen. Der Schneiderkönig saß darin mit seinen beiden Räten. Wir aber benutzen die Körbe jetzt für andere Majestäten. Zur Rechten soll Herr Balthasar, zur Linken Herr Melchior schweben, in der Mitte Herr Gaspar, Gott weiß wie einst, die drei gehaust im Leben. Die heilige Allianz des Morgenlands, die jetzt kanonisieret, sie hat vielleicht nicht immer schön und fromm sich aufgeführet. Der Balthasar und der Melchior, das waren vielleicht zwei Geuche, die in der Not eine Konstitution versprochen ihrem Reiche. Und später nicht Wort gehalten, es hat Herr Gaspar, der König der Mohren, vielleicht mit schwarzem Undank sogar belohnt sein Volk die Toren. Zwei Geuche, wunderbares Wort, ein Gauch. Es scheint so ein beleidigendes Wort zu sein. Und das mit der Verfassung habe ich nur bei Friedrich Engels gelesen, jetzt wo ich diese Marx-Engels-Werke hatte, mir doch mal angeschafft hatte, dass Engels da schrieb, der preußische König verletzt hier fortdauernd die Verfassung, dadurch, dass er schon irgendwann um 1820 rum versprochen hatte, ja, es wird jetzt eine Verfassung geben, eine Konstitution, wo die monarchische Herrschaft zwar immer noch so absolut festgeschrieben ist, aber immer in der so bürokratische Grenzen gesetzt werden, aber er hat dann einfach nicht geliefert diese ganzen Jahre, obwohl er sich irgendwie dazu schon verpflichtet hat. Und Engels griff das dann aus und sagte ja, irgendwie seit Jahrzehnten hier Verletzung oder Bruch dieses Gesetzes, dieses Beschlusses. Naja. Und damit können wir uns dann langsam von der Poesie abwenden und dem Eigentlichen zuwenden. der Poesie. Ja. Lassen wir die hinter uns. Ja gut, jetzt muss ich das hier lesen von Peter Hacks. Denn gestern ging es ja schon um diese Frage des Hegelianismus, Marxismus. Kann Geschichte durch das Merkmal der Bewegung bestimmt werden? Oder braucht es dazu erst einen Stoß, einen Einfluss von außen? Und wenn man einfach sagt, ja, wir analysieren die Geschichte marxistisch und da gibt es immer wieder Widersprüche und dadurch entsteht der Fortschritt, das reicht leider nicht, denn der Fortschritt entsteht ja nicht mehr seit der russischen Revolution, sondern der Westen hat sich so darauf eingeschworen zu sagen, das darf auf keinen Fall mehr passieren. Wir wollen einfach das Reaktionäre jetzt wieder etablieren und als unanfechtbar würdigen und als unseren König und Gott setzen, den wir da im Kölner Dom. Da sind die Reliquien. So wie Lenins Körper ja noch einbalsamiert ist da im Kreml oder auf dem Roten Platz. Für die Russen eben immer noch eine wichtige Bezugsperson, aber genauso für uns, für die imperialistischen Regierungen und die herrschende Klasse des Westens, ja wichtig immer wieder diese Bezugsperson Lenin und Stalin, um zu sagen, das war das absolut andere, das Böse, diese anderen Ostmenschen und das darf nie wieder passieren. Aber genau das zeigt uns ja schon die Genialität von Lenin und Stalin. Wären sie nicht so mächtige Feinde hätten, ja, dann hätten sie ja auch wenig bewirkt. Aber das adelt sie eben immer wieder. Und so müssen wir uns überlegen, wenn wir also heute was ändern wollen am System, dann müssen wir uns wohl auch unbeliebt machen irgendwie. Und jetzt also ja, diese Frage der Geschichtlichkeit greifen wir auf mit dem Text von Peter Hacks, Georg Nostradamus oder Professor Fülberts Vorhersage. Georg Fülbert ist also eine Art Intellektueller, glaube ich, im Spiegel auch schreibt, aber egal. Ja, das kann ich einfach mal beginnen hier, ohne größere Einleitung noch. Legen wir damit los. 500 Jahre Imperialismus. Georg Fülbert hat eine Sache herausgefunden, die für jeden Bewohner des Erdballs von entscheidender Wichtigkeit ist. Die Produktionsweise des Imperialismus, das hat er herausgefunden, hat noch volle 500 Jahre zu leben. Der Beweis ist der: Die Sklavenhaltergesellschaft währte von 500 vor bis 500 nach der Zeit, also 1000 Jahre. Der Feudalismus währte von 500 bis 1500, also wieder 1000 Jahre. Folglich hat der Kapitalismus, der 1500 begann, um die ihm zustehenden 1000 Jahre einzuheimsen, noch 500 Jahre vor sich von jetzt gerechnet. Denn jede Produktionsweise, das zeigt die Liste, hat Anspruch auf 1000 Jahre Dauer. Ich hätte Fülberts Millenniumszauber für einen Spaß genommen, hätte seine Überschrift Kurze Sprünge, konkret 4, 2000, Ausgabe 4 von 2000, nicht den Verdacht in mir erweckt, er messe seiner Lehre von der Langatmigkeit der Gesellschaftsformationen eine gewisse Bedeutung bei. Und schon ein Vierteljahr vor Fülbert eröffnet Manfred Sohn in der NVS 1/2000 ein allgemeines Nachdenken über die Dimension der Zeit in der Politik. Wir Marxisten, tadelt Sohn, sind immer voreilig und unsere Schlüsse sind alle übereilt. Als ich merkte, dass die Rechnung, die Fülbert uns aufmacht, ernst gemeint ist, entschloss ich mich nachzurechnen. Ich gelangte zu folgender geschichtlichen Tafel, die ich für wirklichkeitstreuer halte. Die asiatische Despotie, China, Ägypten, Mesopotamien, veranschlage ich auf 3000 oder 4000 Jahre. Den Sklavenhaltern gebe ich, ganz wie Philbert, 1000 Jahre, von 500 vor bis 500 nach. Dem Feudalismus gebe ich die Zeit von 800 bis 1500, macht 700. Die fehlenden 300 Jahre von 500 bis 800 mit ihrer weder Sklaverei noch Lehnswesenbeschaffenheit schenke ich Robert. Kurz, ich will sie nicht. Sie haben was von seiner weder Kapitalismus noch Sozialismus Diagnose, die er ausgerechnet für die Gegenwart stellt und müssten ihm gefallen. Anschließend bei mir von 1500 bis 1900 400 Jahre Absolutismus, den Bonapartismus eingeschlossen. Das sind jene feudal-bourgeoisen Kompromisse, die tatsächlich die einzige Spanne ausmachen, worin frei konkurrierende Kapitalisten ein bisschen mitherrschen und ihren Geschäften nachgehen dürfen. Also das sagt er über den Bonapartismus, sehr wichtig, komme ich gleich darauf zurück. Der Imperialismus hat 100 Jahre von 1900 bis 2000 und seine Frist ist im Grunde um. Das wollte ich beweisen. Sie erkennen vermöge der Intelligenztests, die sie im Lauf ihres Daseins bestanden haben, dass die jeweils spätere Form immer 300 Jahre kürzer ist, 300 Jahre kürzer ist als die ihr vorhergegangene und wie es mit einer Reihe vom Schlage der fallenden arithmetischen Progression als dem allgemeinen Epochengesetz zu tun haben. Anschließend an den Imperialismus sollten wir uns wieder auf 3000 bis 4000 Jahre Sozialismus einrichten. Mehr auszusagen wäre verwegen und nicht mehr durchaus wissenschaftlich. Das drückt also auch Hacks eigene Erfahrung mit dem Sozialismus in der DDR aus, dass er darin Ulbricht folgt, der so den Sozialismus als eigenständige Gesellschaftsformation definierte oder das so verkündete, dass man sich darauf jetzt einstellen muss und es nicht nur so eine kurze historische Phase des Übergangs ist hin zum Kommunismus, wie es die Sowjets, die Russen eher noch planten und verstanden. Ja, Ulbricht ging schon davon aus, die Selbstständigkeit des Sozialismus, das muss jetzt erstmal für sich selbst stehen, sich aus sich selbst weiterentwickeln. Wir werden jetzt nicht zu dem größten Ziel des Kommunismus kommen, was natürlich schön wäre, aber mit diesen geballten konterrevolutionären, reaktionären Kräften in diesen westlichen kapitalstarken Ländern, da müssen wir erstmal nur ans Überleben denken, erstmal nur den Sozialismus erhalten. Und das hat dann ja leider nicht geklappt. Aber egal, jetzt muss man das einfach wieder aufnehmen, was hier historisch futsch gegangen ist. Marxismus verstehe ich ebenso, obwohl ich es ja auch nicht perfekt verstehe, natürlich da weiterlesen muss bei Marx, aber es ist doch besser, mal eine Analyse der Geschichte zu haben und nicht immer so im Nebel, im Dunkeln zu stochen. Marx sagt, die Geschichte besteht aus Klassenkämpfen. Und ja, das ist jetzt auch noch nicht das Wahre, nicht das Gelbe vom Ei, vielleicht, wo wir sagen, da können wir jetzt jeden einzelnen Vorfall, der sich irgendwann zugetragen hat, darunter einordnen und sagen, in der Urzeit, in der Vorzeit hat dieser eine Mann vielleicht den anderen mit einem Stein erschlagen, weil er den Bison wollte, den der erlegt hatte oder auf seine Frau eifersüchtig war. Naja, können wir das jetzt auch noch in die marxistische Geschichtsbetrachtung mit einbringen? Ne? Nein, aber was ich meine ist, es wird immer viel Gewalt und Grausamkeit geben und Menschen, die ihren Trieben zur Gewalt, dem Todestrieb, wie Freud sagt, freien Lauf lassen und das wird sich alles immer weiter so zuspitzen und jeder macht einfach, was er kann, was in seiner Macht steht. Und mit der Moral, mit der Religion versucht man das so zu bemänteln, dass die, die ganz oben stehen, die ganz mächtig sind, noch eine Legitimation haben und ihre Gewalt als Naturzustand ausgeben können, während die kleinen Banditen und Räuber, die angeblich die Bösen sind, die ins Gefängnis müssen. Aber das eigentliche Verbrechen ist halt schon so einkodiert in der Gesellschaft, dass gesagt wird, ja, du kannst deinen Profit machen, das ist das Normale halt, dass der viel Kapital hat, viel Macht hat. Und das wird immer weiter strukturell so gesichert durch diesen Staat, der dann langsam entsteht auf dieser Basis, ökonomischen Basis des Kapitalsystems. Und jetzt, ja, ist es ja noch ideologisch, bleiben vielleicht Fragen, auf die man dann trotzdem keine Antwort findet mit der marxistischen Geschichtsbetrachtung. Und trotzdem ist es aber ein Fortschritt, überhaupt mal was zu erkennen, was geht hier vor sich. Da ist eine Klasse, die hat ein Interesse und die gibt ihr Interesse für eine Zeit lang als das allgemeine Interesse aus. Als das allgemeine Interesse der Gesellschaft oder des Volkes. Und dann wird sie aber von einer anderen Klasse wiederum beiseite geschoben, die noch revolutionärer ist oder die von der Geschichte in diese Position gespült wird. Und dann wird die neue Klasse aber wiederum über sich hinausgetrieben, muss sich, um ihre Herrschaft zu befestigen, wiederum der Mittel der Gewalt bedienen oder der Lüge und wird sich in Widersprüchen verstricken. Und dann kommt eine neue Klasse. Das ist, was Marx da analysiert. In dem Werk der 18. Brumaire des Louis Bonaparte oder die Klassenkämpfe in Frankreich. Was das für Klassenkämpfe sind. Und da beschreibt er die Umwälzungsperiode in Frankreich nach der Revolution von 1848. In den nächsten 2-3 Jahren, bis es dann wiederum zur absolutistischen, bonapartistischen Diktatur von Napoleon III. Kam. Und da kann man jetzt sagen, ja, das, was Marx beschreibt, ist sehr luzide, ist sehr, sehr gut. Da kann es eigentlich keine Kritik dran geben. Wie Kohn immer schreibt, kann keine Kritik an Klassikern geben. Wobei doch man ja dem was hinzufügen kann, vielleicht leicht, aber klar ist, das ist wirklich der Maßstab des Denkens, was Marx da liefert. Und auch wenn es jetzt noch nicht alles erklären kann oder die Geschichte uns so vorlegen kann, dass wir alles durchschauen und ganz klar ist, was ist passiert und was ist heute zu tun. Trotzdem ist es so genial, dass man sagen muss, okay, wir müssen uns dieser marxistischen Methode bedienen, wenn wir überhaupt einen Fortschritt im Erkennen machen wollen. Wir können es natürlich auch ganz lassen und sagen, ja, die Geschichte ist wohl so, da gibt es immer Mächtige, die beuten halt die Volksmassen aus, die knechten diejenigen, die unten sind, und das ist irgendwie so böse Menschen, immer wieder die entfesseln Kriege und so weiter. Und ja, mehr kann man dann auch nicht sagen. Aber das ist dann ein bisschen schade, das verwischt dann die Unterscheidungsmöglichkeiten oder das Verständnis, was passiert eigentlich. Ja, also der Marxismus kann es nicht ganz sehend machen, aber doch schon ein Stück weiter helfen auf diesem Weg. Und ist deshalb so eine Wissenschaft. Auch die Physik ist ja diese Wissenschaft, wo man heute glaubt, die hätte schon die letzten Antworten, obwohl sie sich auch in Widersprüchen verstrickt. So auch der Marxismus hat vielleicht noch Widersprüche in sich, aber er hat zumindest mal diese wissenschaftliche Methode wie die Physik und kann dadurch schon Einzelfänomene ganz genau erklären, wie die Quantenmechanik, und da ganz widerspruchsfrei das auch erklären und für die Technik nutzbar machen. Und so können wir den Marxismus auch schon nutzbar machen zur Revolution, zum Aufbau des sozialistischen Staats, der diesen reaktionären Staat hinwegfegt und ersetzt. Und so ist es ja auch in der Physik. Da kannst du alles erklären, nur halt dann doch kann man diese Erkenntnisse der Quantenwolken, der Wahrscheinlichkeiten etc. aus der Quantenmechanik doch nicht zusammenbringen mit der großen Gravitationstheorie, der allgemeinen Relativitätstheorie von Einstein. Da ist dann doch ein ganz fundamentaler Widerspruch. Und man muss sagen, nee, die Wirklichkeit ist nicht so, dass sie offen vor uns liegt und dass ganz klar ist, dass das wissenschaftliche, rationale, materialistische Weltbild, sondern auch das noch eine ideelle Kluft des Glaubens. Man muss sich da ans Denken wagen und überlegen, was kann man glauben, kann man diesen Schlüssen hier vertrauen, die uns die Wissenschaftler vorsetzen. Und da bei Marx ist es dann ja doch eben einfacher, das zu verstehen, als in der Physik. Aber eben trotzdem genau deshalb vielleicht so schwierig, weil dann kann es ja jeder hernehmen und darauf seinen Privatmarxismus begründen. Da muss man also genau hinschauen und die Klassenkämpfe vor allem in der Theorie führen und es also den Leuten vorwerfen, wie beim letzten Mal Pfaller es so schön machte und sagte, die halten sich nur für Marxisten, das sind gar keine Marxisten. So ungefähr schrieb er da. Und das ist ja das eigentlich Schöne am Marxismus, dass allen Menschen zugänglich ist, aber man muss dann auch den Kampf führen um das richtige Verständnis, um die Beibehaltung des objektiven wissenschaftlichen Maßstabs. Ja. Und so können wir also nicht alles erklären, aber es ist schon mal ein Fortschritt und es muss auch niemand Marxist sein, der sich dafür nicht interessiert. Dann ist es ja auch besser, wie ich immer wieder betone, lassen wir das Ganze mit der Politik, wie auch ich es eines Tages machen werde, hoffentlich mich dann von dieser Fixierung, dieser krankhaften Politik-Sucht abwenden und einfach sagen, komm, jetzt sollen halt andere, vielleicht ist das einfach Aufgabe der Jugend, die Welt zu transformieren, zu ändern. Nach der Revolution, okay, da können dann die Alten vielleicht mithelfen mit ihrer Erfahrung, wie man das Richtige dann aufbaut. Aber ja, so, also wichtig war ja nur, worauf ich nochmal zurückkommen wollte, der Bonapartismus. Da genau nämlich der Punkt, obwohl Marx so genial war, kann man ja doch einzelne Verbesserungsvorschläge noch anbringen, wie eben Hux meint, zum Beispiel in diesem Werk über Louis Bonaparte, da gerät diese, Louis Bonaparte oder Napoleon III. Gerät ihm da zu einem Bösewicht und Hux meint aber, dass es ja genau anders ist, dass nämlich darin, in diesem Bonapartismus, der nur die Fortführung des Absolutismus ist, der Königsherrschaft, darin finden sich diese feudal-bourgeoisen Kompromisse, darin wird der entstehende Kapitalismus noch so in einem harmonischen Gleichgewicht gehalten und es kann diese einzigartige historische Konstellation entstehen, wo wirklich so eine freie Konkurrenz der kleinen Kapitalisten herrschen kann, wo man sagen kann, okay, der Kapitalismus existiert irgendwie, ist aber trotzdem noch relativ fair. Es gibt nicht diese großen Monopole in der Industrie wie heute in Deutschland, diese Autokonzerne, die die ganze Welt beherrschen. Und frei konkurrierende Kapitalisten. Also ja, das ist irgendwie diese Phase, wo Hux also etwas Positives im Bonapartismus sieht und auch im Absolutismus, den er ja auch mit der DDR verbindet, dass das auch eine Art Monarchie dann war, sozialistischer Absolutismus. Und das Schlechte ist aber das, was nach Napoleon III. Kam, dann die Republik, laut Hux. Die vierte Republik müsste es schon gewesen sein, nachdem damals in den Klassenkämpfen um 1850 rum das wohl die dritte Republik war, aber naja. Die erste eben damals aus der Revolution 1789 entstanden. Und genau da sagt Hux also, naja, das ist nicht ganz fair gegenüber Bonaparte hier, was Marx beschreibt und sagt, das ist einfach nur ein flacher Abdruck des alten Napoleon, des Napoleon des Ersten. Und ja, das mag schon sein, dass sein Charakter überhaupt nicht da heranreicht, aber immerhin hat er diese Funktion des Kompromisses noch, ein feudal-bourgeoiser Kompromiss. Und hier also schätzt Hux die Historie so ein, dass er sagt, bis dahin, um 1900 rum, hatte der eigentliche Imperialismus noch nicht mal begonnen. Das ist also der Begriff, den er hier dem Kapitalismus vorzieht, Imperialismus, der damals ja dann auch 1916 durch Lenins Werk geprägt wurde, der Imperialismus als höchste Entwicklungsstufe des Kapitalismus oder irgendwie so. Ja, also davor war es nur ein Beginn der Kapitalismus, wobei sich dieses Kapital aber seiner eigenen Klassenposition noch nicht mal bewusst werden konnte, wie Marx auch schreibt, irgendwie diese Bourgeois in den Klassenkämpfen dann um 1850 rum haben auch immer weiter ihre eigenen parlamentarischen Vertreter hintergangen und desavouiert und offen angegriffen. Die nämlich hatten da eigentlich die Mehrheit, die Partei der Ordnung war eine Bourgeois-Partei und hätte da eigentlich die Mehrheit gehabt, aber dann wurde Bonaparte gewählt, von der Mehrheit der Bauern wohl, die ihn so unterstützt hatten und die auch mit Napoleon I. so zufrieden gewesen waren und sich deshalb davon viel versprachen irgendwie. Ja, und dann, aber diese Bourgeois-Partei zerfiel dann völlig, weil sie sich nicht mal darüber klar werden konnte, was sie eigentlich wollen, dass diese Also ja, dass das jetzt halt die neue Republik war, worin die Bourgeoisie ja auch eigentlich herrschen könnte, so wie heute die Bourgeoisie herrscht, dadurch, dass sie uns alle beherrscht, durch ihre Meinungsapparate, kann sie ja immer wieder auch ihr genehmen Wahlergebnisse erzielen, ist ja gar kein Problem. Aber noch nicht mal das haben sie da damals erkannt, sondern sich nur auf ihre Privatgeschäfte fokussiert, die Kapitalisten, und gedacht, das stört uns noch, was die im Parlament für Stunk machen. Also wir wollen hier Ruhe. Die sind ständig in Auseinandersetzung mit dem Präsidenten verwickelt, also Louis Bonaparte. Louis Napoleon, der ja von den Bauern zum Präsidenten gewählt wurde und dann 3 Jahre amtierte, bevor er einen Staatsstreich durchführte und dann 20 Jahre lang wiederum Kaiser war oder eben absoluter Herrscher. Also das hat die wirkliche Bourgeoisie, die Geschäfte machen, noch gestört, dass ihre eigentlichen ideellen Vertreter im Parlament da die ganze Zeit in die Kämpfe verwickelt waren und den Präsidenten die Macht abtrotzen wollten über Militär etc., Ausgaben. Und ja, deshalb kam es dann dazu, weil die Bourgeoisie irgendwie auch noch nicht reif war zu der Form der direkten Herrschaft. Also irgendwie ja die Privatinteressen halt so über das allgemeine Klasseninteresse der Bourgeoisie gestellt. Einfach so egoistisch, dass man nicht sieht, okay, wenn wir das hier so durchziehen, wenn wir uns eine Partei geben, die unseren Willen durchsetzt, dann sind wir insgesamt auch viel stärker als Bourgeoisie. Können die anderen noch effektiver ausbeuten. Und so müssen wir es als Proletarier ja machen, dass wir da auch unsere Partei aufbauen und dann die einfach mal machen lassen, uns der auch unterordnen und sagen, ja, die muss jetzt politisch sagen, wohin es geht. Aber ja, da bin ich nur kurz abgeschweift, weil ich das gerade am Lesen war auch. Nur gibt es hier so ein Zitat in einem anderen Buch. In dem Buch von Grun über den Kommunismus lese ich Ihnen nur kurz ein Marx-Zitat vor aus der Schrift, die dem 18. Brumaire vorangeht, nämlich die Klassenkämpfe in Frankreich, 1848 bis 1850, in Marx Engels Werke Band 7, Seite 11. Da zitiert Grun also hier auf Seite 237 von seinem Buch wiederum: Mit Ausnahme einiger weniger Kapitel trägt jeder bedeutendere Abschnitt der Revolutionsannalen von 1848 bis 1849 die Überschrift Niederlage der Revolution. Was in diesen Niederlagen erlag, war nicht die Revolution. Es waren die vorrevolutionären traditionellen Anhängsel, Resultate gesellschaftlicher Verhältnisse, die sich noch nicht zu scharfen Klassengegensätzen zugespitzt hatten. Personen, Illusionen, Vorstellungen, Projekte, wovon die revolutionäre Partei vor der Februarrevolution nicht frei war, wovon nicht der Februarsieg, sondern nur eine Reihe von Niederlagen sie befreien konnte. Mit einem Worte, nicht in seinen unmittelbaren, tragikomischen Errungenschaften brach sich der revolutionäre Fortschritt Bahn, sondern umgekehrt in der Erzeugung einer geschlossenen, mächtigen Konterrevolution, in der Erzeugung eines Gegners, durch dessen Bekämpfung erst die Umsturzpartei zu einer wirklich revolutionären Partei heranreifte. Zitat Ende. Noch kurz für den Einsatz, den Grun dann dazu noch schreibt: Der Stalinismus hat mit der Absicht, die revolutionäre Partei heranreifen zu lassen, auch die Beherztheit, die geschlossene Konterrevolution zu provozieren, während linke Demokraten weiterhin dem kindlichen Glauben anhängen, man könnte mit Anti-Hass-Hashtag-Kampagnen und emanzipatorischen Arbeitskreisen irgendeinen dahergelaufenen imperialistischen Köter hinterm Ofen hervorlocken. Ja, also auch die Konterrevolution einfach provozieren. Und das ist sogar das Entscheidende, schreibt Marx. Das Proletariat war damals noch nicht reif. Irgendwie wurde dann auch so dahingemetzelt im Juni, in der Juni-Insurrektion, im Aufstand. Da griff es irgendwie zu den Waffen, aber wurde dann wiederum von der Armee zurückgedrängt und einige ermordet und dann verschleppt. Und ja, es war wohl noch nicht reif, aber die Niederlagen können das Proletariat sogar bilden, wie Marx schreibt. Diese blutige Juni-Niederlage hat ihm eben auch für die kommenden Jahre dann überhaupt die Kühle gegeben. Und auch wenn es da dann noch nicht mit der proletarischen Revolution geklappt hat, so eben doch diese Reihe von Niederlagen kann erst die revolutionäre Partei heranreifen lassen. Und erst die Erzeugung des Gegners macht die Revolutionäre dann auch wirklich ihrer eigenen Macht bewusst. Ja. Genau, und jetzt aber weiter bei Hux. In seinem Text, was ein Kommunist gefragt haben würde. Und übrigens geht diese Rechnung von Hux ja überhaupt nicht auf, was er sagt. Immer 300 Jahre weniger scheint mir nicht ganz aufzugehen mit der asiatischen Despotie, die er ja auf 3.000 bis 4.000 Jahre veranschlagt. Naja. Große Entdecker sind ruhmredig. Es ist nicht das, was ich Georg Fülbert vorwerfe. Aber die Vorhersage einer 500-jährigen Lebensdauer des Imperialismus und Äußerungen wie »Dabei kann der Kapitalismus gerade jetzt vor Kraft kaum laufen. Was nützt derlei Unterricht der Arbeiterklasse?« Könnte nicht sein, dass er ihren Mut schwächt? Ein Kommunist würde sich diese Frage überlegt haben. Fülbert gibt sein schreckliches Geheimnis vor aller Ohren preis und plaudert den Völkern und den Klassen ganz roh und schonungslos aus, dass die Mächte, die uns quälen, nicht vor einem halben Jahrtausend zusammenbrechen werden. Man sieht dem Imperialismus Tag für Tag beim Zusammenbrechen zu und möchte doch auch gegen Georg Fülbert höflich bleiben. Ich persönlich habe allen Grund, Fülbert zu danken. Er korrigiert meine lateinischen Fehler. Er nimmt mich gegen den beabsichtigten Vernichtungsschlag eines feindlich gesonnenen Parteiorgans in Schutz. Er rezensiert mit großer Herzlichkeit meine Gedichte. Ich habe eine Weise gefunden, Fülbert sein Teil recht zu lassen und gestehe so viel ein. An Georg Fülbert wird der Imperialismus nicht zusammenbrechen. Ein Kommunist würde sich ferner diese weitere Frage überlegt haben. Was hat der bisherige Marxismus über die historischen Aussichten des Imperialismus vorgetragen? Der Kommunist ist, wie wir wissen, ein Dogmatiker, autoritätshörig und buchstabengläubig. Aber ihn entschuldigt ein wenig, dass er gewöhnt ist, dass es seinen Gegnern in solchem Maße an Gründen gegen die Marxisten fehlt, dass es höchst selten vorkommt, dass sie etwas anfechten, das die Marxisten tatsächlich gedacht oder gesagt haben. Viel lieber widerlegen sie am Marxismus, was kein Marxist je vertrat. Die marxistische Wissenschaft, so Fülbert, hat dem Imperialismus sein Ende bestimmt. So viel, kein Wort drüber. Aber damit unterstellt er dem ganzen vorfülbertschen Marxismus eine Meinung, die kein Klassiker zu hegen je in Versuchung war, und damit zwingt er mich, ihm die Mühe über die Annahmen der marxistischen Autoritäten zu Todesart und Todesstunde des Imperialismus Bericht zu erstatten, abzunehmen. Das Ende des Imperialismus in der marxistischen Wissenschaft. 1. Karl Marx, Kapital 1, 1867. Geschichtliche Tendenz der kapitalistischen Akkumulation. Marx, der, bevor der Imperialismus geboren wurde, starb, begründete die vollständige Theorie des Imperialismus mit einem Bündel unvergänglicher Feststellungen. Je ein Kapitalist schlägt viele tot. Zentralisation der Kapitale. Das Kapitalmonopol wird zur Fessel der Produktionsweise. Vergesellschaftung der Arbeit sprengt die private kapitalistische Hülle. Die Stunde schlägt, die Expropriateurs werden expropriiert. Der Schluss der genialen Formel verspricht den Ausbeutern keine besondere Götterdämmerung, sondern dass einer kommen werde, der ihnen das Erbeutete wieder abnimmt. Marx' Meisterschaft lag in der Kunst, Probleme zu lösen, bevor sie noch aufgetreten waren. Im Beurteilen existierender Probleme waren Napoleon I., Goethe, Hegel, Lassalle und Napoleon III. Viel weltklüger und lebensnäher, von Lionel Rothschild überhaupt zu schweigen. 2. John A. Hobson, Der Imperialismus, 1902. Der Mann, den Fülbert so respektvoll zitiert, heißt Hobsbawm und ist ein anderer. Hobson ist unter allen Erklärern des Imperialismus der einzige, der als spätviktorianischer Engländer recht eigentlich kennt, worüber er da redet. Er vergleicht Fall und Neige des Imperialismus mit dem Fall und der Neige des Römischen Reiches und gibt jenem eine orakelmäßige Drohung auf den Weg, eine Art Fluch. Die in der ganzen Natur zusammenwirksamen Gesetze verurteilen den Parasiten zu Verkümmerung, Zerfall und zu schließlicher Auslöschung. Die Strafe für ihn ist unausweichlich in der Ordnung der Natur. Ob Auslöschung so viel wie Absterben oder Tod durch Fremdeinwirkung bedeutet, vermag ich weder aus der Wortwahl noch aus dem Zusammenhang mit Bestimmtheit zu sagen. Habe Hobson im Original Extinction oder Extinguishment, beide Vokabeln sind mehrdeutig. Ich halte fest, der Imperialismus stirbt oder er wird gestorben. Drittens, Rudolf Hilferding, Das Finanzkapital, 1905. Eher berühmt durch die lustige Überlegung, die Besitzergreifung von 6 Berliner Großbanken würde ja heute schon die Besitzergreifung der wichtigsten Sphären der Großindustrien bedeuten, hat der Analyst des Gründergewinns doch sehr klare Vorstellungen über die letzte Phase des Klassenkampfes und die Eroberung der politischen Macht. Ein ökonomischer Zusammenbruch ist überhaupt keine rationale Vorstellung, sondern in dem gewaltigen Zusammenprall der feindlichen Interessen schlägt schließlich die Diktatur der Kapitalmagnaten um in die Diktatur des Proletariats. Viertens, Rosa Luxemburg, Die Akkumulation des Kapitals, 1913, sowie eine Antikritik. Der Imperialismus, mehr noch als schon der Kapitalismus, leidet an Absatzkrisen, die durch Mangel an effizienter Nachfrage verursacht sind. Akkumulation ist daher nur möglich mittels zusätzlicher Ausbeutung von nicht-kapitalistischen anderweitigen Abnehmern, sogenannten dritten Personen, Kleinproduzenten also, die den Monopolen im Inland und im Ausland zu ihrem Markt verhelfen. Wenn der Imperialismus alle dritten Personen aufgesaugt und unter sich aufgeteilt hat, bleibt er mitsamt seinen Lohnproletariern übrig als reiner Imperialismus. Ganz Krupp und Krause. In dieser Stunde seines völligen Sieges krepiert er an schlussendlicher Überproduktion. Denn den Wert von Krauses Arbeit haben Krupp und Krause unter sich aufgeteilt. Und wenn Krupp keine Käufer mehr findet als nur sich, Krupp selbst und Krause, den er bezahlt, kann Krupp über die Reproduktion seines Kapitals hinaus nicht mehr erweitert reproduzieren und muss zur Pistole greifen. Ich kann mich in Luxemburgs Wohlgefühl einfühlen, dass sie vermochte, diese These in zwei starken Bänden in die Welt zu schleudern. Was sie dem Wissen der Menschheit hinzugefügt hat, ist nicht weniger als der mathematische Begriff für den Augenschein. Die offensichtlichen Ärgernisse, die der Imperialismus hervorruft, sind das Bauernlegen und die Negerjagd. Und Rosas ökonomisch-moralische Weltformel zeigt, dass der Imperialismus in den Bauern und den Negern, die er ausrottet, seine Ernährer ausrottet, durch welche Verumständung, wie im Melodrama, seine Höllenfahrt direkt aus seinen Sünden resultiert. Luxemburgs, auch noch von den Volkstümlern geklautes, Denkgebäude ist ein bisschen richtig und in der Hauptsache falsch. Ihr Verdienst besteht darin, die dritten Personen und den reinen Imperialismus in die Debatte eingeführt zu haben, aus der sie nun nicht mehr fortzuschicken gehen. Den dritten Personen begegnen wir unter dem Namen Zivilgesellschaft, dem neuen Namen Zivilgesellschaft, aber in ihrer alten Rächerrolle bei Gramsci und dem Subkommandanten Marcos wieder. Und den reinen Imperialismus, von dem keiner bezweifelt, dass es ihn nicht geben kann, versucht die Regierung Schröder vor unseren staunenden Augen ins Reich der Tatsachen zu heben. Um eine große Frau nicht zu verleumden. Obwohl Luxemburg aussagt, dass der Imperialismus an sich selbst zugrunde geht, rät sie dringend, ihn vorher totzuschlagen. Rosa Luxemburg, die ich auch nicht, deren Werke ich leider auch noch nicht genau kenne, ist ja aber doch wichtig, sich auch auf sie zu beziehen. Und wie Hax nur sagte, an anderer Stelle über sie schrieb, dass die Welt vielleicht zu klein für sie war. Sie hatte einfach dieses revolutionäre Feuer in ihr und hat gesehen, die Welt kann dem nicht gerecht werden. Ihre Mitmenschen sind nicht in der Lage, ihre Energie aufzunehmen und zu verstehen, was sie so treibt. Und ja, es ist aber ja wunderbar, was sie hier beschreibt mit den dritten Menschen eben, dass immer welche braucht, die ganzen Produkte konsumieren, aber der Imperialismus wirkt darauf hin, durch faschistische Kriege und Diktaturen immer mehr Leute zu ermorden. Also bringt sie hier diese mathematische Formel legitimerweise ein, dass sie sagt, ja, irgendwann wird der Imperialismus dann alle Leute ausrotten und dann wird keiner mehr übrig bleiben, der das alles kaufen kann, dann wird der von allein zugrunde gehen. Aber man sollte ihn schon besser vorher eigentlich noch stürzen. Sie rät, ihn vorher totzuschlagen. Und was Hux also kritisiert, ist genau dieses gesetzmäßige Geschichtsbild, das man dann so aus Luxemburg rauslesen kann. Dass nämlich gesagt wird, ja okay, wir müssen nur warten, können die Hände in den Schoß legen. Die Widersprüche werden sich ja immer weiter aufschaukeln. Aber wie es letztes Mal bei Qualler hieß, auch eine stagnierende Geschichte ist eine Geschichte, nur das bloße Vorhandensein von Widersprüchen und Klassenkämpfen ist noch keine Bedingung dafür, dass es auch historische Bewegungen gibt, dass auch wirklich was in Gang kommt. Und das ist eben ihr Fehler, obwohl es ja sehr richtig ist, 1913 publiziert, dann ein Jahr später Erster Weltkrieg ausgebrochen, wo man gesehen hat, wie viele Millionen Menschen hingemeuchelt werden können, wo dann aber die Fabriken, die Industrien, die Bourgeoisie, denen die Industrien gehören, unerhörte Profite machen können, viel größere Profite als vor dem Krieg, können sie durch den Verkauf dieser Rüstungsgüter machen, aber Millionen Menschen sterben dabei eben. Und da ist es also ein wichtiger Gedankengang aus meiner Sicht, was hier von Luxemburg zitiert wird. Und mit Schröder, der um diese Zeit, als der Artikel publiziert wurde, um 2000 herum, der da eben das versuchte mit den sogenannten Reformen, dass man jetzt wirklich einen reinen Imperialismus schafft. Also dass jetzt wirklich die Arbeitslosen am besten gar kein Geld mehr kriegen oder die Arbeiter so entrechtet sind, die Gewerkschaften so systematisch geschwächt sind, wie es ja damals geschehen ist, dass also die sich einfach damit anfreunden müssen, was sie von oben vom Bourgeois befohlen bekommen. Und das kann aber eben nicht gehen, weil wenn der immer weniger zahlt, ja irgendwann wird es nicht mehr genug Käufer für die Produkte geben und das Ganze bricht ein. Also deshalb hier die staunenden Augen. Ja, das ist in der Tat, kann man da nur staunen, auf welche Ideen diese demokratische Politik immer wieder kommt. Aber ist ja auch gut, die Widersprüche anwachsen zu lassen, nur muss es dann auch jemand geben, diese revolutionäre Klasse, diese Kraft, diese kommunistische Partei, die dann eingreift und sagt, so, jetzt hauen wir noch stärker drauf, damit der noch schneller stürzt. Denn diese Agonie, dieser Todeskampf ist ja nicht auszuhalten, ist ja nicht zum Vorteil der allermeisten Menschen auf der Erde. Jetzt aber weiter. Ja, das hat mich nur auch an mich selbst erinnert, was er über Luxemburg schrieb. Die Erde zu klein für sie, so fühle ich es einfach auch manchmal. Dass ich nicht zu Hause bin, ja, in diesem Land, aber wo sonst, es ist irgendwie nicht. Nee. Nun, fünftens, Wladimir Iljitsch Lenin, der Imperialismus als höchstes Stadium des Kapitalismus, 1916. Lenin zitiert freimütig Hobson und Hilferding und schafft so das klassische Werk, das kaum noch weitere Verbesserung bedarf. Das Buch ist, wie der Verfasser erläutert, im Hinblick auf die zaristische Zensur und in einer Sklavensprache abgefasst. Das ist, weil es dem ökonomischen oder politischen Hingang des Imperialismus weniger Raum widmet. Gegen Ende hin wird den Bestandteilen der Definition des Imperialismus ein letzter hinzugefügt. Sterbender Kapitalismus, als welcher derselbe, wie der Verfasser bescheiden anmerkt, unvermeidlich beseitigt werden muss. Dieser Halbsatz ist also auch ein Zitat von Lenin, unvermeidlich beseitigt werden muss. Ohne Hinblick auf die zaristische Zensur und in der Sprache eines freien Mannes teilt Lenin seine Meinung zum Abhandenkommen des Imperialismus in dem Aufsatz Prophetische Worte 2.7.1918 mit. Besser, Sie lesen ihn. Ich will aber andeuten, was drin steht. Lenin erwähnt Engels, der 1887 schreibt, nach dem nächsten Weltkrieg sei der Sieg des Proletariats entweder schon errungen oder doch unvermeidlich. Und er verknüpft hiermit die Frage, was für eine Vorahnung dann erst aus dem eben stattfindenden Bürgerkrieg sich folgern lasse, ohne den kein ernsthafter Marxist sich den Übergang vom Kapitalismus zum Sozialismus hat vorstellen können. Deshalb ist also ein Zitat von Lenin, dass wir erstmal diesen Weltenbrand brauchen. Vom Weltkrieg schreibt Engels hier sogar schon. Ja, also das kann uns als Kommunisten nur zugutekommen, da müssen wir keine Angst davor haben, sondern das Kapital muss wirklich Angst haben und wird sich dessen eben bewusst werden, dass ohne diese Art der politischen Ökonomie geht, dieser Herrschaftsform des Kapitals, aber es geht nicht ohne die Arbeiter, die Proletarier. Und deshalb müssen wir da keine Angst haben. Klar, da will man nicht unter die Räder kommen in so einer Situation wie beim Ersten Weltkrieg, aber generell sterben ja jedes Jahr weiterhin Menschen an den Auswirkungen der Kapitaldiktatur. Und da ist es vielleicht besser, die Widersprüche spitzen sich einmal so zu, dass wir dann am Ende, wie 1917 in Russland, in so einer einzigartigen Situation sind, um wirklich die Gelegenheit beim Schopf zu packen und dann ein für alle Mal Schluss zu machen. Wie es damals ja geschah, zumindest war es so angelegt darauf, dass es jetzt für alle Zeiten Schluss sein sollte mit dem Imperialismus und dass da nicht alles glatt läuft, war schon absehbar im Sozialismus, aber zumindest ja, wäre das ja besser gewesen. Man hätte noch bei diesem System, bei dieser Institutionalisierung des Gesellschaftsablaufs bleiben können, selbst wenn an der Spitze auch öfter mal so dumme Leute stehen werden wie eben Gorbatschow. Nun, sechstens. Nikolai Bucharin weiß, dass kein reiner Imperialismus möglich ist und dass die dritten Personen nimmer ausgehen und schleudert in zwei Bänden der Luxemburg zwei bucharinsche Bände entgegen. Ökonomik der Übergangsperiode 1922 und der Imperialismus und die Akkumulation des Kapitals. 1926. Ich begnüge mich mit dieser Information. Zumal Bucharin mit seiner Gegnerin einen gewissen Hang zum schwer Anwendbaren teilt. Es gibt zu Bucharins Luxemburg-Kritik dann noch Abschließendes von Stalin, der übrigens auch als letztlicher Urheber der drei folgenden Items 7, 8 und 9 verstanden sein will. Items, weiß gar nicht, ist das ein deutsches Wort? Aber ja, Bucharin, der damals ja auch Bolschewik war und dann aber wiederum selber unter die Räder gekommen ist, in den Klassenkämpfen den Nachrevolutionären, aber ja, der eben von einer eher liberaleren Ökonomie ausging, was ich jetzt auch nicht genau kenne. Hax schreibt nur darüber, irgendwie ist es schwer anwendbar und damit stimmt er wiederum mit Luxemburg überein, die eher zur linken Abweichung vom Kommunismus neigt, zum Linksanarchismus, Sozialrevolutionärin, die eben auf die Revolution so aus dem Volk heraus, aus den sozialen Zusammenhängen hoffte und daran glaubte, was ja auch richtig ist oder zumindest damals konnte man ja noch mehr für richtig halten oder hatte ja noch nicht die historische Erfahrung von heute. Zum Beispiel, dass dann Luxemburg und Liebknecht ermordet wurden und dass man sich also darauf einstellen muss, immer wieder werden solche Rädelsführer, Vordenker dann einfach gnadenlos ermordet und ausgeschaltet. Es kann irgendwie nicht so mit so einer spontanen Organisierung im Volk gehen. Es braucht schon diese autoritäre Partei auch. Die Konzeption Lenins also. Und Bucharin, ja, kenne ich nicht, kann ich nichts dazu sagen. Nun aber, Stalin. Siebtens, Geschichte der KPDSU B. Redaktionsschluss durch das ZK der KPDSU unter Stalin 1938, sowie die Bibel ihre Schließung des Kanons durch die große Synode unter Esra gegen Ende des zweiten Jahrhunderts hatte. Das Geschichtsbuch knüpft an den Begriff vom sterbenden Kapitalismus an und bringt Lenins Imperialismustheorie auf den folgenden Nenner. Zitat: Dies bedeutete natürlich nicht, dass der Kapitalismus von selbst absterben würde, ohne die Revolution des Proletariats, dass er faul bis ins Mark von selbst einstürzen werde. Lenin hat immer gelehrt, dass es ohne die Revolution der Arbeiterklasse unmöglich ist, den Kapitalismus zu stürzen. Zitat Ende. Achtens. Eugen Varga, Grundfragen der Ökonomik und Politik des Imperialismus nach dem Zweiten Weltkrieg, 1953. Dieser Gelehrte konstatiert die Periode der allgemeinen Krise des Kapitalismus, erklärt, die Phase der Prosperität fällt aus dem Zyklus weg, fühlt nach dem Zweiten Weltkrieg Zorn auf die Amerikaner und die Sozialdemokraten, welchen es gelungen ist, die Sowjetunion um die Früchte des Sieges zu betrügen, und tröstet sich mit dem Dritten. Die unvermeidliche Niederlage wird dem ganzen System des Imperialismus ein Ende machen. Neuntens. Die Akademie der Wissenschaften der UdSSR, Institut für Ökonomie, erfreut mit einer glänzenden politischen Ökonomie, Lehrbuch 1954. Der Kapitalismus, lehrt das Lehrbuch, ist vollauf reif geworden für die Ablösung durch den Sozialismus. Er stirbt an der stattgehabten und statthabenden sozialistischen Revolution, an seinen imperialistischen Kriegen, an der nationalen Befreiungsbewegung der Kolonialvölker. Das bedeutet nicht, fasst das Lehrbuch sehr verständlich zusammen, dass der Kapitalismus von selbst abstirbt, durch automatischen Zusammenbruch, ohne den entschlossenen Kampf der von der Arbeiterklasse geführten Volksmassen. Damit wir uns alle richtig verstehen, je schlapper und kränker einer ist, desto leichter hat es der Gevatter Tod mit ihm. Zehntens, Otto Reinhold. Imperialismus heute, 1965. Die Chruschtschowistische Denkverschwörung, nebst Konvergenz von Imperialismus und Sozialismus und einbegriffen die friedliche Lösung aller Widersprüche, hat sich, bevor sie jetzt bei G. Fülbert erneut zum Vorschein tritt, in dem genannten Grundlagenwerk erstmalig in der DDR ans Licht gewagt. Neben O.R., Otto Reinhold, wird auch Heinz Petrak sich müssen mitnennen lassen. Ich referiere, indem ich zitiere. Vom Imperialismus sagt Reinhold, dass durch ihn eine bewusste Ausnutzung ökonomischer Gesetze des Kapitalismus unter der Leitung der Monopole mit Hilfe der regulierenden Tätigkeit des Staates stattfindet. Es gebe, sagt er, auch heute viele Menschen, die einen raschen Aufschwung des Klassenkampfes praktisch erst nach dem Ausbruch einer neuen Wirtschaftskrise erwarten. Es ist aber diese Auffassung falsch und demobilisierend. Nicht demobilisierend ist Reinholds eigene Auffassung. Je mehr es der Arbeiterklasse gelingt, die Macht der Monopole in Westdeutschland einzuschränken und Einfluss auf diesen Regulierungsmechanismus zu gewinnen, umso eher ist sie in der Lage, sich schon unter kapitalistischen Bedingungen einen größeren Anteil an diesen gewaltigen Reichtümern zu erkämpfen. Und wer das bezweifelt, der vertritt eine falsche dogmatische Betrachtung des Kapitalismus. 11. Walter Ulbricht, 100 Jahre das Kapital, 1967. Lässt mit der Abfuhr an Reinhold nicht lang warten. Zur Konvergenz. Das Wesen des staatsmonopolistischen Kapitals als gesellschaftliche Ordnung als Ganzes ist natürlich dem Sozialismus diametral entgegengesetzt. Zum 150. Geburtstag von Karl Marx 1968, zum nicht-antagonistischen, evolutionären, gleichsam gleitenden Übergang vom Imperialismus zum Sozialismus, Zitat Ulbricht, durch die verschiedensten Lehren bürgerlicher und sozialdemokratischer Ideologen soll der Eindruck erweckt werden, als ob durch gutes Zureden oder Gesundbeten der Zyklus von Krise, Depression, Konjunktur, Krieg aufgehoben werden könne. Zitat Ende. Walter Ulbrichts Testament, bevor die Russen ihn liquidierten, ist in der letzteren Rede enthalten. Die Einheit und Geschlossenheit der kommunistischen Weltbewegung muss auf höherer Stufe geschmiedet werden. Was er damit sagt, ist also, wir dürfen nicht dieser Theorie von Reinhold folgen, auch wenn es erstmal gut klingt, klar, schon im Westen kann man ja irgendwie durch Gewerkschaftsarbeit, Syndikalismus sich Verbesserungen erarbeiten, die Früchte ein bisschen abgreifen, die der Imperialismus da so reichhaltig produziert. Aber Ulbricht weist das scharf zurück, weil er sagt, da liegt ja so ein Kompromiss mit dem Imperialismus drin. Wir können diesen Krisenzyklus, der immer wieder zu Depression, Konjunktur, Krieg führt, nicht aufheben. Innerhalb dieser Grenzen, die uns das System des Imperialismus lässt. Es muss der Übergang, der gewaltsame, wenn es sein muss, zum Sozialismus also stattfinden. Und da würde es also eher noch den Mut der Arbeiterklasse schwächen, wenn man sagt, ja komm, schau mal, du kannst dich hier im Imperialismus ja auch ganz gut einrichten. Und dieser letzte Satz, also die Einheit der kommunistischen Weltbewegung, ist ja so eine Sache, die dann verloren ging in den 50ern mit dem Zerwürfnis zwischen KP Chinas und KPDSU. Und da sagt Ulbricht wohl, ja gut, jetzt sind wir noch in diese ganz harten Klassenkämpfe auf der ganzen Welt verstrickt, diese Systemauseinandersetzung, Kalter Krieg, die Blockbildung. Also wir können jetzt nicht zur Einheit der kommunistischen Weltbewegung kommen. Diese Leute, die vielleicht in der DKP im Westen so eine Meinung vertreten, man kann sich schon mit dem Imperialismus arrangieren, mit denen können wir uns jetzt nicht arrangieren, mit denen können wir keine Einheit herstellen. Und es ist eben falsch, was Reinhold schreibt, dass die Auffassung demobilisierend sein, erst der Ausbruch einer Wirtschaftskrise könne zur Revolution, zum Aufschwung des Klassenkampfes führen, sondern genau das ist das Mobilisierende, zu sagen, ja, du musst jetzt keine so große Angst mehr haben vor der Zukunft. Du musst jetzt auch nicht schauen, dass du dir hier mehr rauswandelst, etc. Auch ich traue mich das eben nicht, in meiner Firma mit dem Chef zu verhandeln, obwohl ich hier schon 2 Jahre da bin und immer noch das Gleiche verdiene. Aber egal, darum geht es eben nicht, zu sagen, arrangier dich ja schön. Ja, wer sich das traut, oder wenn er Gewerkschaft hat, was es bei uns, glaube ich, jetzt nicht gibt, das ist ja auch gut, da kann man ja diese Möglichkeit wahrnehmen, aber gesamtpolitisch kann das kein Konzept sein. Sondern man muss den Leuten sagen, ja, schaut mal, die Welt ist so schlecht, ja, man sieht es jeden Tag, Kriege und so weiter. Und diese Kriege, diese Krisen werden sogar noch näher kommen, es wird sogar noch schlimmer werden. Aber hör mal, das ist eigentlich im Endeffekt gar nicht so schlimm, sondern um eine wirkliche Verbesserung herbeizuführen, müssen wir das System ersetzen. Und um das tun zu können, mit der Zustimmung der meisten Leute oder einer gewissen Klasse, gewissen Masse an Menschen, also dieses System umzuwälzen, da müssen wir auch in einer heftigen Krisensituation sein, denn solange die heute Leute so gepampert sind wie heute, immer noch ihr Auskommen haben, immer noch irgendwie nicht auf der Straße stehen, sich ganz gut arrangieren können, wie hier in Deutschland ja immerhin noch, aber selbst in so beherrschenden Ländern wie in Argentinien im Süden, selbst da würden die Leute ja nicht wagen, eine Revolution zu denken. Also es muss erst noch eine Krise ganz anderer Art kommen. Das ist das Eigentliche. Aber das ist nichts, wovor die Arbeiterklasse Angst haben muss, sondern das ist der Grundstein, die Grundlage zu ihrer späteren Befreiung. Und so ist es nun mal, vor dieser Krise müssen nur die Kapitalisten Angst haben. Und für uns anderen ist es eine große Chance, die Würde zurückzuerobern, diese sklavische Abhängigkeit vom Kapital endlich abzulegen. Und Ulbricht schreibt sie einfach wunderbar, diametral dem Sozialismus entgegengesetzt. Ja. Der Zyklus kann also nicht durch Gesundbeten oder Zureden aufgehoben werden. Und jetzt sehr interessant, Sarah Wagenknecht, die Hax ja sehr schätzte, aber dann entwickelt sie sich halt in den 90ern auch in diese opportunistische Richtung, weil sie da Karriere machen wollte in der Linkspartei. Das habe ich hier 12. Sarah Wagenknecht. Kapital-Crash-Krise 1998. Ergänzt Hilferding um die technisch-quantitativen Neuerungen der letzten 100 Jahre auf den Märkten des fiktiven Kapitals. Jenes Ende der Kultur, das Luxemburg einem dem Sozialismus entronnenen Imperialismus als sicheren, traurigen Lebensabend verspricht, hat bei Wagenknecht einen Beischmack von Faschismus, von dem ich nicht einsehe, was an ihm für den Imperialismus ein Grund für Trauer sein sollte. Faschismus ist doch neben dem Neoliberalismus eine der Gestalten, unter denen der imperialistische Staat seit seiner Entstehungszeit den ihn beherrschenden Monopolen aufwartete. Der Staat wird also beherrscht von den Monopolen. Der Faschismus eignete sich eher für die Depression, der Neoliberalismus eher für die Konjunktur. Aber beide sind gut und sie werden wahlweise nach Belieben und, wenn es sein muss, auch gleichzeitig angenommen. Genau, das ist also immer wieder der von Ulbricht genannte Zyklus. Krise, Depression, Konjunktur, Krieg, je nachdem verwendet man ein anderes Rezept, aber Faschismus, Neoliberalismus sind zwei Seiten derselben Medaille. Ihre Hoffnung auf die Endlichkeit des Imperialismus formuliert die Philosophin wie folgt. Ich bin mir sicher, dass die Menschen sich auf Dauer nicht gefallen lassen, was der Kapitalismus mit ihnen und aus ihnen macht. Sie werden sich wehren und sie werden nach Alternativen suchen. Die gibt es aber nur jenseits des bestehenden Wirtschaftssystems. Und das ist sehr schön, das ist so zahm formuliert, auch in einer Sklavensprache, praktisch sklavisch, weil uns die heutige Zensur, die Denkverbote das auch so auferlegen, dass wir hier nicht sagen können, jawohl, machen wir es wie Lenin, fliegen wir den Staat hinweg, müssen wir halt mal schauen, wann wir in diese historische Umsturzsituation kommen können. Nein, sagt Wagner nicht. Irgendwie ist es schlimm. Es ist irgendwie böse, was der Kapitalismus mit den Menschen macht und was er aus ihnen macht. Sie werden sich dagegen wehren, aber sie werden sich eben nicht wehren, wenn kein Lenin kommt und sie dazu aufruft und sie daran erinnert, dass sie das Recht hätten, sich zu wehren. Dann werden sie lieber immer weiter beherrscht sein. Und das sagt Huxley ja auch im Anschluss noch. Wagenknecht sagt, was Lenin sagt. Ich gestehe aber, dass mir Lenins Sklavensprache irgendwie griffiger vorkommt als Wagenknechts Sklavensprache. Ja, genau. Heute können wir denken, wir wären frei, aber Lenin hat es damals immerhin noch eingesehen zur Zeit des Zaren, dass er jetzt nicht frei schreiben kann, was er will, sondern sagt ganz offen, ja, ich schreibe hier halt in der Sklavensprache. Ne? Gut, aber jetzt weiter im Text. Einhelliges Urteil der Marxisten. Wenn wir Rosa Luxemburg eines gewissen linken Übereifers zeihen und Otto Reinhold als Nicht-Marxisten vernachlässigen, lautet der Spruch der marxistischen Gelehrten zum Schicksal des Imperialismus: Ohne dass man ihn tritt, stürzt er nicht. Trägt man ihn, stürzt er. Natürlich kann keiner den Imperialismus hindern, über einen Kiesel zu stolpern und sich den Hals zu brechen. Andererseits, solange um mich herum die Anführer des Weltproletariats Gysi, Stier, Bayer, Hue oder Dalema heißen, kann der Imperialismus die Hälfte aller Arbeiter in die Arbeitslosigkeit schicken und die Hälfte aller Arbeitslosen in die Obdachlosigkeit und dabei nachts so sorglos schlafen wie eine junge Katze. Keiner gibt vom unausweichlichen Abgang des Imperialismus einen Termin. Über Termine haben die Marxisten gelernt zu schweigen. Fülbert steht wirklich allein da, wenn er sich herausnimmt zu behaupten, es werde alles noch sehr, sehr lange dauern. Die Unerträglichkeit des Imperialismus. Georg Fülbert will von mir wissen, ob ich ein möglichst baldiges Ende des Imperialismus als wünschenswert erachte. Ich fühle mich gebührend geschmeichelt. Wenige Leute außer ihm haben je auf meine Meinung den mindesten Wert gelegt. Es kommt aber darauf an, ob der Globus den Imperialismus für erträglich hält. Denn bevor eine Sache nicht unerträglich ist, wird nicht revoltiert. In der Tat gibt es einige vom Imperialismus hervorgerufene Übelstände, die ihn möglicherweise unerträglich machen könnten. Ich zähle drei. Der erste fällt Fülbert selbst ein. Es ist der von Bebel drastisch sogenannte große Kladderadatsch, den Fülbert zum definitiv drastischen finalen Kladderadatsch umtauft. Gemeint ist die Weltwirtschaftskrise, in der Wissenschaftssprache die allgemeine oder einheitliche Krise genannt. Otto Reinhold nimmt an und Fülbert nimmt an wie Reinhold, die Depression sei vom modernen Imperialismus aus dem Krisenzyklus wegreguliert für immer. Ja, und das ist immer ein Fehler, wie wir dann auch 2008 gesehen haben, aber wie ich mal über Huck sagte, er starb dann schon 2003 und musste das nicht mehr miterleben 2008. Dabei hätte er doch diese Krise so gern miterlebt. Also die Krisen des Kapitalismus sind für uns Kommunisten doch der höchste Genuss, wo wir wieder frische Luft schnuppern und unser Herz höher schlägt und ja, einfach die Luft der Freiheit, Brüderlichkeit, Gleichheit atmen, die dann vielleicht wieder auf den Vormarsch gebracht werden kann. Deshalb war es ein Fehler von mir, das zu sagen. Also er durfte leider die Krise 2008 nicht mehr erleben, Hux. Sehr schade, dass er da schon gestorben ist, 2003. Also sehr wenige Jahre nach der Entstehung dieses Texts. Da ja, sieht man ja, was noch in ihm drin gesteckt hätte. Vor allem eben dieses essayistische, politische, wo ich sage, das ist ganz klar, ganz wichtig im Gegensatz zu André Müllers Urteil, der sagte, Hux hätte sich da in seinen späteren Jahren lieber mal weiter der Dramatik widmen sollen. Aber ich sage, nein. Da ist er eben vom Weltenlauf dazu gezwungen, jetzt auf die Politik einzuschränken und zu sagen, nee, ich begehe hier auf, revoltiere gegen das Ende der DDR. Das lasse ich so nicht stehen und will wenigstens noch dokumentieren, was hier die marxistische Weltvernunft zum Stand der Dinge zu Protokoll zu geben hat. Nun, also, die nehmen eben an, Reinhold und Filbert, ja, ja, die Depression sei vom modernen Imperialismus wegzuregulieren. Depression ist ja also dieser ökonomische Begriff, aber auch hier der triebökonomische, auch da ist es was Psychologisches, andererseits aber auch in der Wirtschaft immer wieder diese Depression, Rezession, Phasen, wo es einfach schlecht läuft oder die Wirtschaft sogar schrumpft. Und ja. Nun, Stalin wieder, wenn wir uns entsinnen, hat verfügt, dass es die Konjunktur sei, die aus dem Krisenzyklus verschwunden ist. Das eine wie das andere hat was für sich. Für gewiss kann gelten, dass der Krisenverlauf als Ganze noch fortwirkt, aber in undeutlicherer Gestalt. Die Regel tritt nicht regelmäßig ein, sie kommt flacher, aber öfter, und beide, die Phasen und die Zwischenphasen, sind schwach ausgeprägt und neigen dazu, sich zu überlappen. Wäre der Krisenzyklus ein Menstruationszyklus, würde man sagen, der Imperialismus leidet an Schmierblutungen und muss mal zum Onkologen. Dadurch, dass einer den Krebs hat, wird er ja eigentlich noch nicht leichter regulierbar. Genau, Stalin sagte, es sei jetzt die Konjunktur, die verschwunden, also dass die Wirtschaft wieder gut läuft, wieder ansteigt, anzieht, der Wirtschaftsmotor. Er sagt, es gibt jetzt nur noch Krise, Depression, Krieg und dann wieder von vorne. Das ist für den heutigen Zustand schon sehr richtig eigentlich für den Zustand nach der 2008er Krise in Europa, die laut Flassbeck nie überwunden wurde, was wir hier in Deutschland nicht so spüren bekommen, aber in anderen Ländern wie Griechenland haben sie schon ein sehr gutes Gefühl dafür, für diese Krisenhaftigkeit der Zeit. Sagte mir dort eine Frau, die Krise, glaubt sie, ist global. Es ist wirklich nicht etwas, was nur Griechenland betrifft. Und so ist es ja auch in vielen dieser Ländern wie der Türkei oder Ländern Südamerikas sind diese Depressionen, Rezessionen immer wieder Standard in den letzten 20 Jahren und nehmen sogar noch zu. Da ist also Stalins These vielleicht sogar richtig, dass wir die Konjunktur jetzt noch wegoptimiert haben aus dem Zyklus und es jetzt ein reiner Krisenzyklus ist. Ja. Der Palast der Weltwirtschaft ist ein spekulatives Gebäude aus faulen Krediten und ungedecktem Geld. An seinem Einsturz ist alles wahrscheinlich und nichts unwahrscheinlich. War es nicht erst 1999, dass die Krise ganz Ostasien, Russland und Südamerika erfasst hatte? Es hat zum Kladderadatsch nur gefehlt, sie hätte noch die USA und Europa mit erfasst, und es hat nicht viel gefehlt. Der andere Übelstand ist der Weltkrieg. Inzwischen, erklärt Filbert, will sagen, seit der allgemeinen Niedergeschlagenheit nach dem Zweiten Weltkrieg, gelten, mit gelten meint er, sind Kriege wieder als führbar. Mit führbar meint er, für Amerika oder Deutsch-Europa gewinnbar. Und das ist sehr, sehr wichtig jetzt hier. Er sagt, Kriege seien also wieder führbar, so wie auch heute oder von diesen US-Thinktanks verlautbart wurde, ja, auch Atomkriege seien führbar, Nuklearwaffen einzusetzen, aber irgendwie lokal begrenzt. Das hieß es jetzt so in den letzten Jahren. Aber was hat Hux dazu zu sagen? Der Satz kann auf zweierlei Weise verstanden werden. Nämlich so, Kriege dürfen heute wieder geführt werden. Dann hat er einmal gestimmt. Das war in Bezug auf den Krieg gegen den Irak. Die Zeiten sind auch schon wieder vorbei. Ja, oder doch noch nicht. Das war, damit meint er jetzt eben noch den ersten Irakkrieg, wenn ich das richtig habe, jetzt in der zeitlichen Schiene. Nochmal kurz nachschauen. Wann ist dieser Text Text entstanden? Genau, auf jeden Fall noch vor dem anderen Krieg des Sohnes, dann George Bush Jr. 2000, aus dem Jahr 2000 stammt dieser Artikel. Genau. Aber wichtiger, was jetzt kommt. Oder so, Kriege können wieder geführt werden. So in der Tat versteht ihn Fülbert. Und dann ist er einfach unwahr. Ich wundere mich, wie dieser Schriftsteller über die Schäden, welche die Kriege dem Imperialismus zufügten, hinweghüpft, achtlos, fast belustigt, so als sei der Krieg des Imperialismus Lieblingszustand. Er tut aus irgendeinem dummen Grund, als habe das 20. Jahrhundert dem Imperialismus gehört und als habe er, vermöge seiner proteischen Natur, ein unbeschwertes und unbehelligtes Leben hinter sich. Proteisch, kurz nochmal nachschlagen, das kenne ich jetzt nicht. Da bin ich zu kretinisch. Ein Kreton. Aber wenn ihr nicht wisst, was das heißt, dann das kann ich jetzt hier nicht enthüllen. Proteus aus der griechischen Mythologie eben. Wandelbar, unzuverlässig. Er ist wandelbar, wechselhaft. Okay. Wahr ist, nach dem Ersten Weltkrieg gehörte dem Imperialismus ein Sechstel der Erde nicht mehr. Nach dem Zweiten Weltkrieg gehörte ihm allenfalls nur noch die Hälfte. Gäbe es nicht unter den imperialistischen Ländern eines, das, ganz wie in alten Tagen England, auf einer Insel wohnt und sorgfältig vermeidet, bei den Kriegen, die es bezahlt, persönlich in Erscheinung zu treten, gäbe es die USA nicht, hätten beide Kriege das Ende des Imperialismus bedeuten können. Dank der USA sind viele Ergebnisse der beiden Weltkriege im Augenblick vielleicht für den Sozialismus verloren. Vielleicht auch noch nicht. Man stelle sich nicht noch dümmer, als man ist, und höre auf, von den Koryphäen des existierenden Sozialismus als von einer Gesellschaft von Losern zu reden. Das Spiel beiläufig, welches der Imperialismus zum Jahrhundertende gegen den Sozialismus gewonnen hat, war kein Krieg. Möge das nun als ein erfreuliches oder ein bedenkliches Zeichen zu nehmen sein, aber einen Krieg haben wir bisher nicht verloren, nicht einen. Eine Erklärung hierfür ließe sich von dem, der sie sucht, in Karl Kautskys schönem Faszikel »Der Bolschewismus in der Sackgasse«, Berlin 1930 habhaft werden. Kautsky war eben auch einer, der von Lenin sehr scharf kritisiert wurde, einer in dieser weniger radikalen reformistischen, von diesem Flügel der Arbeiterpartei, der sich immer wieder mit dem Imperialismus arrangieren will und dafür noch nicht mal bezahlt werden muss. Wie Hax schreibt, irgendwie machen sie es freiwillig und müssen dann eher noch daran erinnert werden von der Bourgeoisie, zu sagen, ja, macht mal halblang. Also es wäre jetzt auch nicht gut, wenn ihr das Proletariat noch ganz entfremdet mit euren liberalen Theorien, wenn die sich dann ganz von euch abwenden. Es ist besser, es gibt noch solche Leute, solche U-Boote, die sich für links ausgeben und halten und da ihre Theorien verbreiten, aber eigentlich der Bourgeoisie in die Hände arbeiten. Aber dazu müssen sie halt schon einen minimalen linken Anstrich bewahren. Aber ja, Kautsky kenne ich auch gar nicht richtig, aber naja. Er schreibt hier trotzdem etwas sehr Faszinierendes in seinem Werk. Also, wohl, ja. Der Bolschewismus war seit jeher eine Verschwörung nach blankistischem Muster gewesen. Aufgebaut auf blindem Gehorsam der Mitglieder gegenüber ihren autokratischen Führern. Darin begegnet sich der Bolschewismus mit dem Militarismus. Darum liegen alle seine Erfolge auf Gebieten, auf denen militaristische Methoden anwendbar sind. Zitat Ende. Ich würde, wäre ich Fülbert, über die Führbarkeit imperialistischer Kriege noch einmal nachdenken. Ja, wunderbar, weil es ja auch nicht schlimm sein muss, so buchstabengläubig zu sein. Ja, das ist nun mal die Wahrheit, was Marx da geschrieben hat. Und autoritätshörig sagen, es muss eine Kommandostruktur geben. Das hat auch mit dem Militarismus zu tun, aber so sind nun mal die äußeren Zusammenhänge der Welt. Da müssen wir uns darauf einstellen, in dieser Phase der Weltgeschichte, dass da ohne Militarismus nicht gehen kann. Und so sagt er aber hier ja. Aber wenn das stimmt, was Trotzki sagt, dann wäre es ein bisschen blöd. Wie sind dann diese Kriege führbar gegen China etwa, dass er immerhin noch wacker sich hielt, sich weiterhält zu dieser Zeit? Und ja, also da herrscht dieser blinde Gehorsam. Erfolg auf militärischem Gebiet, noch keinen einzigen Krieg verloren, sagt Hax. Haben die Kommunisten, zumindest in der Sowjetunion. Ja. Und gut. Nun kommen wir langsam zum Schluss. Aber ein Kommentar noch. Hax liest die Geschichte mit dem Zweiten Weltkrieg, also so, dass er sagt, es war jetzt halt ein dummer Zufall, dass es da die USA gab, die, wie ich auch schon mal erwähnte, dass er diese wunderbare Parallele zieht. England hatte seine imperialistischen Kriege im 18. Jahrhundert, 19. Jahrhundert, Opiumkriege etc., wo sie den anderen Nationen so ihre Wirtschaftsweise aufzwingen, zum Wohle der Profite der englischen Bourgeoisie, da überall Krieg führen und die Leute niedermetzeln. Und so ist auch, was die USA machen. Sie finanzieren beide Seiten. Sie ja, finanzieren die Nazis, peppeln die hoch schon in den 20ern, aber immerhin auch die Sowjets, auch denen haben sie geholfen bei der Industrialisierung in den 20ern, 30ern und im Krieg in den 40ern dann, als sich die USA dann wirklich auf die Seite der Alliierten stellten, der Anti-Nazi-Koalition. Aber zu Beginn waren die Verwicklungen und Verbandelungen zwischen Nazi und US-Kapitalismus ja auch noch sehr stark, genauso wie mit Argentinien und dem damaligen Präsidenten Perón gab es eben auch sehr regen Austausch und wirtschaftlich-politische Kooperation mit den Nazis, aber so auch in den USA. Also es ist einfach schlau, man finanziert beide Seiten und ist dann, egal welcher Sieger, egal wer dann siegt, ist man auf der richtigen Seite. Und jetzt sagt Hax aber, ja, das ist halt blöd, wenn die USA nicht auf so einer Insel liegen würden. Also auch Amerika ist eben eine Insel. Auch wenn sie sehr groß ist, ist sie ja nicht dieser Welt, nicht auf dem Weltkontinent Eurasifrika oder so. Ja, also dieser Weltkontinent, der ist schon der größte, der macht so die Masse, der Landmasse aus. Und da gehört aber weder England noch die USA dazu. Und deshalb ist es so geschickt, einfach die geografische Position. Das ist schon sehr subtil. Auch dieses eine Buch erwähnte ich ja mal, die Macht der Geografie in Folge 65, was mich sehr fasziniert hat, wie ein Land davon profitieren kann, wie es geografisch gestaltet ist und ja, was für Möglichkeiten für fremde Invasionen eben da gegeben sind durch die Gegebenheiten der Geografie, der Bergketten, der Meere, der Seen, die da an den Grenzen eben sind. Und ja, also das ist dann schade. Da konnte es nach dem Zweiten Weltkrieg nicht zur Revolution kommen in den westlichen industrialisierten Ländern, aber immerhin in Osteuropa haben ja dann die kommunistischen Parteien die Macht übernommen. Also nach dem Ersten Weltkrieg immerhin ein Sechstel Russland und die ganzen Sowjetrepubliken entglitten dem Zugriff des Imperialismus. Dann nach dem Zweiten Weltkrieg sogar noch viel mehr in Osteuropa und dann kurze Zeit darauf selbst in China ein Riesenvolk. Da zieht Hax also den Schluss, okay, jetzt nur noch die Hälfte, nur die Hälfte des Erdballs gehört noch dem Imperialismus. Und so ist also Blödsinn, wie Fülbert zu tun, ja, der Imperialismus ist jetzt so stark, kann kaum noch laufen vor Kraft und so als hätte das 20. Jahrhundert voll und ganz ihm gehört. Und das sei so eine unangefochtene Herrschaft des Imperialismus gewesen. Was einfach lächerlich ist. Es wäre sogar, eben ohne diese Sonderrolle der Geografie der USA, wäre es sogar sehr wahrscheinlich gewesen, dass wir da zur Mitte des Jahrhunderts wirklich noch zu einer viel weitgreifenden Revolution gekommen wären. Aber ja, das ist ja nicht schlimm. dass eben diese Verwicklung der Geschichte immer wieder Zufälle wichtig ist, da eine marxistische Schlussfolgerung zu ziehen. Und eben dieser Grundtenor, den Hux hier, diesen Satz von Hux finde ich sehr genial, dieser Tenor, ja, wenn man ihn tritt, dann stürzt er ein. Man muss ihn schon treten. Wenn man den Imperialismus tritt, dann wird er einstürzen. Und das ist so einfach, so genial, so klar. Ja, warum kommen wir da einfach nicht drauf? Das ist ja klar vor uns liegt. Der Imperialismus ist am Kränkeln, ist schon am Verröcheln fast. Selbst die ideologische Basis bröckelt. Man weiß nicht mehr, mit was hat man es hier zu tun. Der Zusammenhalt in der Gesellschaft ist dahin, die Zivilgesellschaft pulverisiert. Und jeder kann ja sehen, was für imperialistische Kriege geführt werden auf der ganzen Welt. Wie diese Wirtschaftsbeziehungen ihre Brutalität da anwenden auf die Flüchtlinge, die dazu gezwungen werden zu fliehen. Oder wo ja auch nur die Reicheren fliehen können und die Ärmeren dann eben daheim bleiben und sterben. So ist eben mein Mitbewohner, wie ich mal erwähnte, mit ihm habe ich erst gestern wieder gesprochen, was so interessant war. Er ist ja aus Eritrea oder Äthiopien, da wo jetzt auch noch der Krieg herrscht in Tigray. Also da wollte er eigentlich wieder hin nach Äthiopien, wo Tigray liegt. Aber er ist eben auch, habe ich dann erfahren, aus einer eher reichen Familie, weil sie viele Tiere hatten. Schafe, hunderte Schafe und so weiter, die er dann immer bewacht hat gegen die Hyänen und Löwen, die es da gibt. Und ja, also da ist mir schon klar geworden, was ja eigentlich klar ist, ja, um dich da auf die Flucht zu machen, brauchst du erstmal Geld. Da brauchst du erstmal ein paar tausend Euro. Das kann sich nicht die Mittelschicht da leisten, sondern wirklich eher schon so die obere Mittelschicht. Und ja, das sind dieser Gewaltzusammenhang, der immer weiter angewendet wird. Die Leute werden so entrechtet, dieser Staatszusammenhang, die Regeln dieses Staatengefüges werden diktiert von den reicheren, mächtigen Staaten wie Deutschland, die so autoritär agieren oder die Welt in diesen autoritären Zustand gebracht haben. Und selbst dann bei der Flucht, wenn du so privilegiert bist, da dir die Flucht leisten können, stirbt ja noch die Hälfte oder versinken dann die Boote im Mittelmeer. Das ist diese Gewalt, die angewendet werden muss und wo die EU-Politiker sagen, jawohl, das ist richtig so. Wir sind zwar mitmenschlich, aber gleichzeitig ist auch dieser Tod ein Teil unserer Politik, dass immer weiter Leute da ertrinken im Mittelmeer oder in Libyen erschossen werden, weil da islamistische Banden herrschen und jemand, der Christ ist, dann einfach erschossen wird. Ja. Und gut, aber da bin ich jetzt abgeschweift. Also es ist, man muss nicht so viel bei den schrecklichen Tatsachen dieser Welt aufhalten, sondern sagen, wie können wir dem Schrecken ein Ende setzen, indem wir die Schrecklichen verschrecken, wie Marlon Kohn schreibt. Und so ist also richtig mit dem Militarismus hier, was ja auch ein Beitrag zum Pazifismus ist. Wenn die Kommunisten schon so entschlossen und kampfeslustig sind, dann wird sich der Imperialismus da zweimal überlegen, ob er diesen Krieg wirklich führen kann. Weiter im Text. Ich würde, wäre ich fühlwert, über die Führbarkeit imperialistischer Kriege noch einmal nachdenken. Der dritte Punkt, in welchem es um den Imperialismus übel steht, ist das ökonomische Gesetz der unbedingten Übereinstimmung der Produktionsverhältnisse mit dem Charakter der Produktivkräfte. Zitat von Stalin, ökonomische Probleme des Sozialismus in der UdSSR. Mit anderen Worten, das Gesetz der unbedingten Untauglichkeit der kapitalistischen Erzeugungsweise für die neueren Kräfte der Erzeugung. Der Imperialismus stirbt daran, dass er nichts mehr kann und alles kaputt macht. Man erlaube mir, an der Oberfläche und dem Offensichtlichen zu verweilen. Die Gesellschaftsform des Imperialismus, die einmal eine Revolution war und die Produktivkräfte mehr als jedes Herstellungssystem vor ihm beschleunigte, hat sich während der 100 Jahre seines Bestehens in seinen Widersprüchen erdrosselt. Die Überlegung, wie viel Zukunft man dem Imperialismus einzuräumen habe, wirkt absonderlich angesichts der Tatsache, dass man ihm längst keine Gegenwart mehr zubilligen würde. Nie gab es eine gesellschaftliche Ordnung, der ihre Unbrauchbarkeit so offen auf die Stirn geschrieben stand. Wovon ich rede, sind seine Eisenbahnen, die gegen die Autobahnbrücken donnern, seine Transatlantikflugzeuge, die neben ihrer Startbahn aus der Luft fallen, seine Autos, die die Fabriktore verlassen, um in die Reparaturwerkstätte gerollt zu werden. Seine Mars-Automaten erreichen den Mars nicht. Seine Telegramme benötigen mehr Zeit als seine Briefe. Weltzeitungen schämen sich nicht mehr bei Druckfehlern. In seiner Wurst befindet sich kein Fleisch, in seinen Marmeladen ist keine Himbeere. Das Essen ist so schlecht, dass sich heute schon sagen lässt, der deutsche Mittelstand habe nichts zu essen. Die ungeheuerlichen Gelder, die der imperialistische Staat seinen Monopolen in Form von Steuerverzichten und unmittelbaren Zuwendungen in die Taschen schiebt, beenden jede zahlungskräftige Nachfrage. 3% Wachstumssteigerung halten sie für eine Konjunktur. Die Dienstleistungen zählen sie mit. Wenn sie eine Ware nicht loskriegen, fällt ihnen nicht ein, sie zu verbilligen oder zu verbessern. Was ihnen einfällt, ist eine Reklamekampagne. Welche Lichtblicke hat angesichts der unvermeidlichen Krise, des unvermeidlichen Krieges und des unvermeidlichen Scheiterns seiner Art der Hervorbringung von Gütern Fülbert dem Imperialismus für die Zukunft zu eröffnen? Ohne ihn gewaltsam in die Nähe des Hofastrologen Karls des IX. Rücken zu wollen, Fülberts zwei Hinweise zugunsten eines weiteren halben Jahrtausends Imperialismus sind doch sehr mager. Herzoperationen für insolvable Greise, an deren künftigen kostenlosen Vollzug er zu glauben scheint, sowie Regulierung des Weltfinanzmarkts, an deren künftige Wirksamkeit er, wenn ich ihn verstehe, auch glaubt, das ist schon alles. Keine Silbe, die zu widerlegen sich lohnte. Ich, der ich mein Leben im Sozialismus verbracht habe und ihn kenne, wie Hobson seinen Imperialismus kannte, beschwöre Fülbert. Alle diese weltweiten und langanhaltenden Sachen nicht nur erzeugen, sondern in etwas Ruhe auch verteilen, das können nur wir. Genial, das kann also der Sozialismus, die auch irgendwie unters Volk verteilen, was erzeugt wird. Hier im Kapitalismus, ja, da kann man auch sehr viel herstellen, sogar mehr als im Sozialismus, aber die zahlungskräftige Nachfrage ist irgendwann nicht mehr gegeben. So wie in Frankreich, da hat man noch dieses Verständnis für die Notwendigkeit des sozialen Ausgleichs des Staates, seiner Umverteilungsfunktion. Da ist also die Ungleichheit nicht ganz so wie in Deutschland oder noch schlimmer natürlich in England, USA. Aber ja, trotzdem, es muss eben auch in Deutschland immer diese Klasse der Deklassierten geben, die so wenig haben, dass sie wirklich nur noch den wahren Dreck konsumieren können. Was ihnen so vorgesetzt wird, wie es bei Grund hieß. Und das ist einfach diese Demütigung, diese Deklassierung, diese Entmenschlichung, die da immer wieder drin steckt in dieser notwendigen Klassenbildung. Und ja, Hux behauptet hier, dass er den Sozialismus so gut kennt wie eben Hobson, der um 1900 in England lebte, also der seinen Imperialismus ganz gut kannte. Und sagte, diese lang anhaltenden Sachen nicht nur erzeugen, sondern auch in etwas Ruhe verteilen. Das können nur die Sozialisten. Jetzt hier der Abschlussparagraph. Geleit. Ich bin mit dieser Entgegnung sehr verspätet. Ich muss mich bei Georg Fülbert und auch bei der Redaktion konkret entschuldigen. Ich habe wirklich getrödelt. Sollte ich dennoch rechtzeitig vor dem Zusammenbrechen des Imperialismus auf dem Platz sein, dann ist alles noch gut geworden. Ist der Imperialismus hingegen zusammengebrochen, bevor diese Abhandlung gegen ihn erscheinen konnte? Nun, dann bleibt es mein eigenes Versagen und mein persönliches Pech. Sehr weise Worte hier von Hux zum Abschluss. Denn in der Tat ist der Imperialismus ja so gebrechlich, dass man kaum glauben mag, er würde jetzt selbst noch ein paar Tage weiter überleben. Aber okay, besonders schön finde ich diese Autos, die aus den die Fabriktore verlassen, nur um in die Werkstätten gerollt zu werden. Ja, das ist, wenn da immer mehr Spielereien, Technik, IT einbaut, Sensoren, dann ist ja klar, dann kaum fertig produziert, dann wird es schon in die Werkstatt gerollt. Und was ist dann noch diese drei Punkte? Die gegen Zugbrücken knallen, damals war, glaube ich, dieses Zugunglück ja, zeigt auch, Imperialismus ist dazu nicht in der Lage oder auch das Bahnsystem so zu betreiben, dass irgendwie einwandfrei funktioniert. Ja, auch hier gibt es ja täglich zum Beispiel hier um Stuttgart rum immer wieder diese Ausfälle oder jetzt Wochen, Monate lang Bauarbeiten, wo man gar nicht zur Uni fahren kann als Student. Ja, das geht eben irgendwie nicht. Es ist immer die Effizienz wichtiger, dass die Aktionäre der Deutschen Bahn da ihre Ausschüttung bekommen. Aber genügend Schaffen und Personal darf natürlich nicht da sein. Das sind halt diese ideologischen, illusionären Begrenzungen des Kapitalismus, was ja auch gut ist, dass er da keinen besseren Weg findet zu existieren, sondern uns ja zugutekommt, die wir ihn umstürzen wollen und es uns eigentlich noch recht leicht macht. Ja, und damit kann ich hier wirklich dann zum Ende kommen, denke ich. Es ist viel gesagt. Vielleicht können wir zum Schluss nochmal auf Heinrich Heine zurückkommen. Das war ja herzergreifend. Oder besser noch ist es, Hacks vorzulesen. Nämlich ein sehr blutiges Gedicht auch hier von ihm, das ich schon mal in die Shownotes packte, als es um den Hass im Netz ging und die Frage, ja, wie soll man diese schöpferische Höhe, die Höhe der Schöpfung definieren, dass irgendwie das erlaubt sein soll, was die Schriftsteller da pöbeln in ihren Büchern, aber was das Würstchen da vor dem Bildschirm auf Twitter rausposaunt, das soll irgendwie dann strafbar sein und darf da nicht stehen bleiben, wo es dann nur 10 Leute lesen, aber das, was 1000 Leute lesen in den Büchern, das ist irgendwie von der Kunst weit gedeckt. Also diesen Widerspruch deckt er mal im Grunde ja auf. Und dazu passt ganz gut ein Gedicht von Hacks, in dem er auch zur Gewalt aufruft. Ja, da wird es auch unappetitliche Szenen geben in der Revolution. Keine ihrer Abschnitte war wirklich schön, wie Hacks schrieb, aber als Ganze war sie doch schön. Und so dieses Gedicht hier über Gysi hieß es ja auch, ja. Der ist natürlich Teil dieses revisionistischen Flügels in der Linkspartei im Gegensatz zu Wagenknecht, die ja immerhin noch sehr intelligent und scharfsinnig ist, nur eben auch dann davon, ja, von dieser Sklavenhaltung auch infiltriert wird und sogar noch sklavenhafter schreibt als Lenin damals unter der zaristischen Zensur. Aber hier, hier lese ich jetzt einfach mal dieses Gedicht vor. Appell. Weil ihr arm seid, müsst ihr spenden, die ihr unter Brücken gammelt, die ihr lehnt an Bahnhofswänden. Gebt die letzte Mark, gesammelt wird für eine Guillotine, also eine Köpfmaschine. Übrigens zu wünschen wäre auch ein neuer Robespierre. Erstmals zeigte der Erfinder, dass er Frankreichs Lob erziele, seinen Köpfehobel in der Place de l'Hôtel de Ville. Place de l'Hôtel de Ville. Später noch weit schönere Morde bot die Place de la Concorde. Deutschland hat nun zum Ersatz leergeräumt den Leninplatz. Eine Plattform steht von Planken, draus zwei Pfosten stattlich ragen, die, geschmückt mit Eichenranken, das geschärfte Eisen tragen. Bald aus einem fernen Knarren bildet sich ein Zug von Karren. Krause rollt und de Maizière vorne vor dem Zuge her. Böhme, Thierse, Schnur und Stolpe, Gysi, Modrow, Wolf und Dann, Poppe, Barbe, Klier und Boley, Schröder, Ull und Eppelmann, die Gebrüder Brie und Ärger, Eheleute Wollenberger, alle lassen ihren Kopf fallen in den Auffangtopf. Großer Beifall, sehet Fruchten, lieben Bettler, eure Spende. Mögt nun das Jahrtausend wuchten, kraftvoll im Genuss der Wende. Auch die Kinder schwatzend, hüpfend, Tücher über Blusen knüpfend, sind mit ihrem Pionierleiter zum Vergnügen hier. Und dieser Schluss ist etwas holprig, aber vielleicht aus einem inhaltlichen Grund wird hier über die Pionierkinder gesprochen, diese Jugendorganisation in der DDR, die ich mir eben auch gewünscht hätte, auf uns angewandt wäre, aber ich ja doch sehe, das hätte mich persönlich gebildet, dieses soziale Spiel. Und ja, und so ist also diese unglaubliche Wut, die da ein Sozialist empfinden kann im Nachgang der Wende, wenn er sieht, nee, das wird den jungen Menschen jetzt weggenommen, die Pioniere dürfen nicht mehr sein, es existiert einfach nicht mehr. All diese Einrichtungen, Institutionen und Verbünde der DDR wurden einfach abgeschafft und für böse erklärt. Das waren die ganz anderen, die da östlich von der Grenze, daran dürfen wir nicht mehr denken. Und aus dieser historischen Situation erklärt sich also so eine Wut und ja, so eine Mordlust auch, die eben ein Fortschrittselement ist. Es geht ja nicht darum, Menschen zu töten aus reiner Lust am Töten, sondern eben diejenigen, die politische Feinde sind, wie Hux das eben analysiert. Zu dieser Zeit zählt er da diese Personen auf, von denen ich die allermeisten gar nicht kenne. Nur eben Schröder, Gysi, Modrow war dann irgendwie ja, Übergangspräsident oder wie auch immer. Und ja, das klingt vielleicht brutal blutig, aber ja, wie viele Menschen müssen jetzt jede Minute sterben in Eritrea oder sonst wo, weil der Krieg übers Land hinweg zieht oder wieder eine dieser zahlreichen Rezessionen wie in Argentinien immer wieder, wo man ohne Arbeit, ohne Auskommen ist, vielleicht seine Heimat verlassen muss, in die große Stadt ziehen muss, ins Elendsquartier, auf der Straße leben muss und da vielleicht sich einfach so schämt und sagt, dann ertränke ich noch diese Scham im Alkohol oder in anderen Drogen und richte mich so zugrunde. Das ist dann ja natürlich noch eine ganz andere Situation als hier im Norden oder wo wir ja auch beherrscht sind, wo der Imperialismus auch die Gewalt gegen uns anwendet. Aber ja, also diese Art von Gewalt wird täglich, stündlich angewendet und man müsste überlegen, wie kommen wir dahin, die Schrecklichen zu verschrecken. Und natürlich gehören solche Leute wie Gerhard Schröder zu eben diesen Schrecklichen, die Sozialdemokraten, wie auch Gysi eben ein Sozialdemokrat ist. Aber gut, mit diesen Worten kann ich dann enden. Und liebe Grüße hier an einen lieben Freund, mit dem ich erst dieses Wochenende auch wieder dieses Soziale konsumiert habe, die soziale Beisammensein zelebriert habe. Und er sagte nämlich, dass er sich das wünschen würde, dass ich dieses Gedicht mal vorlese im Podcast oder ja, das würde er einfach mal gern hören, weil ich das erwähnte. Ja, das hatte ich schon mal in die Shownotes gepackt. Und ja, ich weiß nicht warum. Aber ja, das war jetzt nicht das beste Gedicht von Hux. Aber kurz noch hier ein Zweizeiler im Anschluss. Wahlsonntag, ich gebe heute mein Ja dem Kapital. Wahlsonntag ist, da bleibt mir keine Wahl. Das ist vielleicht das beste Gedicht. Kurz und knackig bringt er den Schmerz des Wahlsonntags zum Ausdruck. Wie man so beherrscht ist, dass man sich als treuer Demokrat das auch noch so zurecht lügen muss, als würde man hier wirklich seine demokratische Bürgerpflicht erfüllen oder als wäre das hier ein moralischer Akt zur Verbesserung der Welt. Wenn nur alle so handeln würden, ne, dann könnten wir die Welt viel besser einrichten, wenn nur alle sich Gedanken machen über Politik. Aber nein, nur die Avantgarde, die Revolutionäre, sollten hier denken und dieses Denken in Taten übersetzen. Aber das ist eben ein wichtiger Punkt, auf den ich immer wieder zurückkomme, weil auch mich es so bedrückt mit der Politik, die einen so aufreibt und wo ich auch sage, es ist doch legitim, sich dafür auch gar nicht zu interessieren und dadurch ist man ja kein schlechterer Mensch, wie das die herrschende Demokratiediktatur und so auferlegt, dass sie sagt, ja, dann bist du aber schlecht, wenn du nicht wählen gehst, dann sind dir diese Weltprobleme wohl egal, du kannst dich nicht informieren, du kannst, ja. In Argentinien zum Beispiel ist es sogar Pflicht, wählen zu gehen. Da ja, ist es dann noch ehrlicher, aber hier in Europa ist die Beherrschung, der Kampf ist psychologisch und es wird uns so eingepflanzt. Du darfst dich entscheiden, ja, aber wenn du es nicht machst, dann fühlst du dich schuldig. Obwohl eigentlich jeder weiß und es so zugibt, man hat eh keine Wahl. Wir geben unser Ja dem Kapital. Ich gebe aber mein Ja nur dem Sozialismus, zu dem mich auch Hax wieder so wunderbar hinführt, auch wenn ich ihn ja ganz schön derb angegangen habe in Folge 100, aber das wird er mir nicht übel nehmen, weil wir eben diese proletarischen Sitten erst wieder einführen müssen, um so unbefangen, so furchtlos zu sein, den Umsturz ins Werk zu setzen. Da müssen wir auch im Vorfeld mit harten Bandagen kämpfen, vor allem diese Parteikämpfe, die Klassenkämpfe in der Theorie ganz hart führen. Und ja, das ist einfach wunderbar, sich zum Sozialismus zu bekennen und das zu sehen, was für schöne Dinge der hervorbringt. So gebildete Autoren, die so gut schreiben können wie Hax. Und damit sage ich euch einfach tschüss, vielen Dank, das war jetzt eine längere Folge. Aber da habe ich mich einfach so drin wohlgefühlt. Das ist mein Ding, diese Revolution, diese Politik. Ja, aber ja, dann vielen Dank, liebe Schäfchen. Und bis nächstes Mal bei Tischlein, deck dich.